Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, es gibt Neuigkeiten hier im Podcast. Wir hatten nämlich schon seit einer ganzen Weile keinen Gast mehr hier am Start. Allerdings habe ich es geschafft, für euch wieder mal jemanden zu besorgen, der, glaubt mir, die Strukturvertriebwelt von oben nach unten durchgespielt hat. Also wenn einer das Game durchgespielt hat, dann er. Er ist 33 Jahre alt, hat heute 87 selbstständige Partner, die er führt, 5 angestellte Mitarbeiter. Er führt das Unternehmen Kanzlei für Finanzdienstleistungen, Öhn und Partner GmbH und ist heute für euch als Gast bei uns im Podcast. Herzlich willkommen, Osman Öhne.
Ja, moin moin Ruslan, hi, wie geht's, wie steht's?
Was geht ab? Osman, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, über dich, über deine Persönlichkeit, über deine Karriere und über deine Erfolge als Finanzdienstleister zu sprechen. Bevor wir aber damit starten, hier gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der dich garantiert noch nicht kennt, auch wenn du schon inzwischen sehr, sehr bekannter Makler in der Maklerwelt bist. Deshalb erzähl uns doch mal einmal kurz, wer bist du, wo kommst du her, wie hast du es in die Finanzdienstleistung geschafft, was war dein Karriereweg bis heute? Lass uns mal kurz wissen, wer du bist, damit wir so ein Feeling dafür bekommen, mit wem wir hier eigentlich reden.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen darf, am Start sein darf. Ich freue mich natürlich. Ich habe das in der Vergangenheit auch alles immer mitverfolgt. Fand ich sehr interessant und deswegen, klar, gerne am Start für sowas. Ich kann zu mir ein bisschen was erzählen, klar. Ich bin 33 Jahre alt, jung, wie man das sehen möchte. Ich bin, seitdem ich 21 bin, in der Finanzdienstleistung und habe meine Karriere quasi im Strukturvertrieb begonnen. Klassischer Strukturvertriebler, ursprünglich Automobilkaufmann gelernt, habe da schon das Verkaufen im Autohaus gelernt, war da auch schon sehr diszipliniert und ehrgeizig und wollte Türen in diese Branche öffnen und ich habe immer gedacht, als Jugendlicher, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich Anzug tragen und wenn ich Anzug trage, dann muss ich irgendwelche Sachen verkaufen, Produkte verkaufen, damit ich erfolgreich werde und Politiker werde. War immer mein Ziel, Politiker, ich weiß auch nicht warum. Und
hat ja gut geklappt.
Ja, jetzt so Thema Politik, da halte ich mich lieber raus, da gibt es andere Leute, die dafür besser geeignet sind, aber ich habe dann durch einen jetzt aktuellen sehr guten Freund den Draht zu der Taurus bekommen, der hat mich aus dem Autohaus quasi abgeworben, weil unser Autohaus pleite gegangen ist, der Chef hat die Kohle anscheinend gezogen, wir standen vor der Tür, da war ein Schild wegen Insolvenz geschlossen, ich dachte mir, okay, alles klar, was mache ich jetzt? Der Kollege hat das mitbekommen, hat mich angehauen, hat gesagt, hier, ey, wir suchen noch ein paar Leute, hast du nicht Bock, bei der Taurus mal mit reinzuschauen? Die hatten bei uns in der Stadt damals auch ein eigenes Office gehabt, war sehr kontrovers, ne? Die Leute haben immer gesagt, ey, das sind irgendwelche Verkäufer, die laufen mit Anzug rum, die haben keinen Plan, was sie überhaupt machen, so nach dem Motto. Ja, ich habe dann Kontakt.
Das ist das, was die Leute über die Taurus damals gesagt haben, ja?
Genau, das haben die Leute damals über die Taurus-Mitarbeiter in dieser kleinen Stadt gesagt, ne? Und man weiß ja immer, wie das ist, wenn etwas Neues ist, wird erstmal viel getratscht, ob das jetzt wirklich so ist, da haben wir dahingestellt, ne? Und wir haben uns dann irgendwie nicht verstanden mit dem damaligen Leiter, der das Büro geleitet hat und der hatte einfach keinen Bock mit mir zu arbeiten, ich kam mit ihm nicht klar und er hat zu mir gesagt, du schau dich doch mal woanders um, so nach dem Motto. Und durch einen dummen Zufall habe ich dann Kontakt zu jemandem von der Deutschen Vermögensberatung bekommen, das werde ich nicht vergessen, da waren wir auf einer Party und der hatte mich gesehen, ich kannte ihn schon von früher. Und ich habe ihn dann halt gefragt, hey, was machst du eigentlich jetzt aktuell? Und er sagte, ey, ich bin Vermögensberater, wir drehen hier richtig durch und wir brauchen solche Leute wie dich, Osman. Wir brauchen Leute wie dich. Also ich wusste, der war ein bisschen angetrunken, aber trotzdem hat es mich natürlich irgendwie ein bisschen geschmeichelt zu hören, so dass er sagt, wir brauchen Leute wie dich, ne? Und so kam der Kontakt dann mit ihm zustande. Ich fasse das mal ein bisschen kürzer. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, okay, ich bin am Start. Er meinte, jemand wie du, der wird tausende Euros verdienen bei uns. Ne? Und dann habe ich ihn halt gefragt, was er verdient. Und dann meinte er, erzähle ich dir mal in Ruhe. Und er sagte zu mir, jemand wie ich würde so 10.000, 15.000 Euro im Monat verdienen, auf jeden Fall. Das war für mich ja unvorstellbar. Ich kam aus der Ausbildung. Ich habe, glaube ich, 400, 50 Euro im zweiten Layer verdient und im dritten irgendwie 500 oder so, ne, als Automobilkaufmann. War jetzt nicht viel. Das war nach einem Wochenende meist schon zu Ende. Und dann, ja, hat er sich irgendwie nicht mal bei mir gemeldet. Der Kontakt ist verloren gegangen. Ich habe ihn genervt. Er hat mir den Kontakt zu einem seiner Ausbilder in Hamburg gegeben. Ich bin dorthin ins Büro, habe dann so wirklich das erste Mal so die deutsche Vermögensberatung oder so ein Office oder so ein Büro von jemand von der deutschen Vermögensberatung kennengelernt. Wobei ich sagen muss, ich sehr beeindruckt war von diesem deutschen Vermögensberatung. So, das war irgendwie für mich so, boah, so ein großer Name.
So
Das
deutsch.
macht schon was. Ja, so deutsche Vermögensberatung, das war schon krass. Also ich dachte mir, jemand wie ich muss in so einem Unternehmen wie Deutsche Vermögensberatung arbeiten. Und ja, wir hatten ein ganz interessantes Gespräch. Ich habe das Office gesehen. Er hatte mich halt gefragt, was meine Vorstellungen sind, wie ich mir das vorstelle, was mein Traum ist, was mein Ziel ist, was will ich verdienen, was will ich erreichen. Und er hat halt komischerweise nur gefragt und immer seine Broschüre Notizen gemacht und hat aber irgendwie nichts dazu gesagt. Am Ende des Gesprächs meinte er dann zu mir, hier, ich habe dir was fertig gemacht, er hat mir dann die Broschüre gegeben und hat gesagt, versprich mir bitte, dass du es erst liest, wenn du zu Hause bist. Ne, ich war natürlich mega neugierig, habe gesagt, okay, versprochen, mache ich. Bin nach Hause, Broschüre aufgeschlagen und da stand eigentlich genau das drin, was ich immer machen wollte. Ne? Also die Broschüre war natürlich super gemacht, da stand drin Teamwork, wir sind zusammen im Urlaub, wir machen dies zusammen, wir machen das zusammen. Also so wie so eine Family, so eine Einheit war das halt. Ne? Und das hat er
So ein
halt richtig
Gang.
gesehen. Und er war auch selber Quereinsteiger und richtig geil und hey, jemand wie du und so weiter und so fort. Gesagt, getan, ich habe angefangen. Auch ein bisschen aus Trotz, um den Taurus-Leuten zu sagen, guck mal, hier ist ein Neuer am Start, ich bin jetzt in eurer Stadt, ich lege jetzt los. Und ja, gesagt, getan, Office aufgemacht mit zwei anderen Leuten. Die beiden anderen sind dann relativ schnell wieder untergetaucht, kein Interesse mehr gehabt, keine Lust mehr gehabt, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe halt weiter durchgezogen. Und ich habe auch, um ehrlich zu sein, sehr gut performt am Anfang. Ich war sehr viel mit der Vermögensberatung quasi unterwegs, verwurzelt. Die Leute, die mich kennen, die haben das wahrscheinlich alle schon auf Instagram, Facebook und sonst wo gesehen, wo wir überall unterwegs waren. Und ich habe dann halt immer eine neue Herausforderung gesucht, habe dann halt immer geguckt, dass ich steigern kann, habe gutes Geld verdient, dann wieder schlechtes Geld verdient. Partner sind weggebrochen, weil sie irgendwo abgeworben wurden. Ich habe neue wieder aufgebaut, wieder gutes Geld verdient, dann wieder abgebrochen, schlechtes Geld verdient. Das war so ein Auf und Ab. Und ich konnte das irgendwann psychisch nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr. Wir haben natürlich krasse Performer bei uns gehabt, richtig starke Berater. Aber die waren halt auch immer nur für dich dann da, wenn halt alles lief. Und ich habe 2017 so ein privates Jahr gehabt, wo es mir halt nicht so gut ging mental und psychisch. Und da habe ich dann halt die Kehrseite der Medaille quasi kennengelernt, dass halt du einfach ignoriert wirst oder du sitzt halt in Anführungszeichen nicht mehr neben dem Direktor, sondern zwei Reihen dahinter. Und also du wirst dann halt schon, wenn du nicht mehr performst oder wenn du halt nicht mehr regelmäßig auf der Bühne bist, schon so ein bisschen beiseite geschoben. Und das hat mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ich war genau 7 Jahre bei der Vermögensberatung. Zuletzt war ich Geschäftsstellenleiter mit, glaube ich, 26 oder 27, schon relativ früh. Und ja, habe dann das Gespräch gesucht, habe gesagt, meine Station hier ist zu Ende, ich kann das nicht mehr, dieser ständige Einheitendruck. Ich weiß nicht, kennst du dich aus so mit diesen ganzen Einheitenthemen und sowas?
Ich weiß, dass die meisten Strukturvertriebe, also wirklich die allermeisten, in Einheiten und Umrechnungsfaktoren rechnen.
Ja.
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es hauptsächlich dazu dient, zu verschleiern, wie viel Provision tatsächlich fließt und dass man es einfach nachrechnen kann. Ich persönlich bin in einem Strukturvertrieb groß geworden, in dem man direkt mit Promille gerechnet hat, also der normale Rechenweg, sage ich mal. Aber ja, ich kenne das Einheitensystem. Ich müsste dir nur sagen, also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich weiß genau, wie man das Ganze umrechnet. Da fehlen mir die ganzen Umrechnungsfaktoren, um das in Bewertungssumme auszurechnen, aber ich weiß grundsätzlich, wie das funktioniert. Vielleicht kannst du
Ja.
das ja hier einmal kurz erklären für alle Zuhörer, die nicht wissen, wie man mit Einheiten rechnet.
Also du hast halt Stufen. Ich sag jetzt mal, du fängst als Vermögensberaterassistent an, das ist so nebenberuflich. Vorher gibt es halt diese Vertrauensmitarbeiterstufen. Sagen wir mal, du bist jetzt Agenturleiter in der ersten Stufe Hauptberuf bei der DVAG. Dann hast du zu meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, ich gehe mal stark davon aus, dass es immer noch so ist, hast du 9 Euro die Einheit bekommen. Das
Als
heißt,
Kommission.
ja, genau, als Provision. 9 Euro war quasi deine Stufe. Und wenn du jetzt beispielsweise eine BU geschrieben hast, ich sage jetzt mal als Beispiel mit 100 Euro Monatsbeitrag, dann hast du als Beispiel, nagel mich bitte nicht drauf fest, 80 Einheiten bekommen dafür. Und diese 80 Einheiten wurden dann mal deine Stufe genommen. Und dann hast du halt deine Abschlussprovision bekommen.
Und wie genau wurde die Einheit berechnet? Also anhand von was hat man die Einheit bemessen?
Anhand deiner Stufe, Karrierestufe. Also es fing an bei 9 Euro, dann ging es hoch 10, 11, 12 und so weiter und so fort. Dann gab es noch Sonderbonifikation.
Ja, aber warte mal kurz, bevor wir da weitermachen. Was ich meine ist, ich habe die Stufe 9 Euro pro Einheit. Aber woran wurde bemessen, was eine Einheit ist?
Das ist genau das Problem, was, glaube ich, die meisten Vermögensberater haben oder hatten. Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Also man hat das Ding einfach blind unterschrieben, passt schon, 9 Euro klingt gut, dann wird dir mal ausgerechnet, wenn du nur 500 Einheiten im Monat schreibst, mal 9, dann hast du so viel Geld verdient und dann kriegst du noch Erfolgsprovision und dann bist du bei 8, 9.000 Euro, dann war es dir egal. Also.
Das ist das, was ich bei Vermögensberatern auch ganz, ganz häufig beobachtet habe. Ich habe ja auch schon mit einigen gesprochen, war auch schon in ein paar Büros bei Vermögensberatung, wo wir über das Thema Marktwirtschaft gesprochen haben. Und hat auch, wenn ich die Leute gefragt habe, okay, wie viel verdienst du denn pro vermittelten Vertrag? Da haben die mich alle angeguckt wie ein Fahrrad und da konnte keiner eine klare Antwort geben.
Ja.
Wegen diesen Dingen und Erfolgsprovision und Zusatzbonifikation und was weiß ich nicht was. Aber der einfache Rechenweg ist doch, wenn ich einen 100-Euro-Monatsbeitrag habe, auf eine Laufzeit von, sagen wir, 40 Jahren, dann habe ich dann eine Bewertungssumme dahinter und das ist der gezahlte Beitrag über die Laufzeit. Also 100 Euro mal 12 mal die 40 Jahre ergibt 48.000 Euro, die an Bewertungssumme gerechnet werden müssten. So, und das ist halt die Grundlage für die Berechnung der Provision als Makler. So rechnen wir halt. Auf diese Bewertungssumme gibt es halt einen prozentualen Anteil, der als Provision ausgezahlt wird. In Prozent wären das so zwischen 4,3 und 4,5%, was Standard ist, würde ich sagen. In Promille, so rechnet man das Ganze aus, sind es zwischen 40 und 45 Promille. So. Und diese Einheitengeschichte ist deshalb so komplex, weil halt die meisten nicht wissen, wie viel Bewertungssumme für eine Einheit notwendig ist.
Genau. Habe ich auch zu dem Zeitpunkt noch nie gehört, Bewertungssumme oder Promille. Habe ich noch nie gehört. Ich habe das erste Mal tatsächlich später dann bei der Tillis gehört, wie viel Promille gibt es denn dafür oder sonstiges. Das wird so, also so habe ich persönlich das empfunden. Das wird auch gar nicht irgendwie breit getreten, angesprochen. Es geht halt wirklich immer nur darum, dass du halt deine Einheitenziele definierst, dass du sagst, so und so viele Einheiten möchte ich im Monat schreiben, im Quartal, im Jahr. Da gibt es halt richtige Broschüren für, wo du halt wirklich eins zu eins planst. Die sind natürlich auch vorteilhaft, diese Broschüren, aber es ging halt wirklich immer nur um Einheiten.
Aber
Einheiten,
was ich denn
Einheiten.
nicht verstehe, Osman, sorry, wenn ich jetzt nochmal kurz reingreife, was ich denn nicht
Oh.
verstehe, wenn niemand weiß, wie viel eine Einheit ist, da könnte doch die Vermögensberatung die Bewertung für eine Einheit willkürlich ändern.
Also
Also,
es ist im
das würde niemand
Vertrag,
mitbekommen.
also ja, es ist im Vertrag hinten aufgelistet, wie viel Promille du für welche Stufe bekommst. Aber wie gesagt, ich habe es nie gelesen, was mich nie interessiert hat. Ich dachte mir nur, wow, 4.500 Euro plus Bonifikation, 6.000, 7.000 Euro, oh mein Gott, so viel Geld habe ich noch nie im Leben gehört. Oder ich kenne niemanden persönlich, der so viel Geld verdient. Das war mir egal. Verstehst du? Und ich glaube, das ist auch das Problem, was alle immer haben. Es wird einem halt auch immer schön gerechnet. Dann immer, lass uns mal als Beispiel nehmen. Du rechnest 100 Einheiten, mal dies, mal das. Und das machst du dreimal im Monat. Bei dreimal im Monat hast du dies, hast du das, hast du X, hast du Z. Das ist ja das Krasse. Ich im Nachgang, ich habe mich ja nie damit befasst, weil ich ja auch blind in die Sache reingegangen bin, weil deutsche Vermögensberatung, das ist ein Riesenname. Man sieht Kloppo, man sieht Joey Kelly, man sieht den, man sieht das. Also Helene Fischer, Riesenkonzerte, wow, mit Schiff durch die Gegend tuckern. Was weiß ich was. Also, das ist ja halt eine Riesenaufmachung, wo so viel Geld hintersteckt, wo du dann auch selber denkst, das muss ja schon alles passen. Und das muss jeder am Ende des Tages für sich selber wissen. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich mit Scheuklappen durch die Gegend gelaufen bin und nie nach links und rechts geguckt habe, ob irgendwo irgendein Unternehmen ist, wo ich mehr pro Einheit kriege oder für einen Vertrag. Ich war blind. Ich habe damals so krasse Angebote von der Allianz und keine Ahnung was von der Hanse Merkur bekommen im Vergleich zur DVG, ne? Und ich habe die alle abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, nein, wir sind deutsche Vermögensberatung, wir ziehen durch und dies und das und X und bei euch gibt es keine AIDA-Schiffreise, bei euch gibt es das nicht. Also ich war wirklich so bescheuert, ne? Also ich war richtig in dem Modus drin.
Aber was heißt bescheuert? Also da muss ich sagen, da bist du nicht alleine. Also dieses Thema, Vermögensberater nennen das immer sehr Loyalität zur Familie
Ja,
Kohl, Loyalität
ja.
zum Unternehmen. Das schreiben die sich alle ganz, ganz groß auf die Fahne. Ich persönlich finde das ganz, ganz schwierig, wenn Loyalität mit stumpfer Blindheit verwechselt wird.
Richtig.
Loyal kannst du sein, wenn du alle anderen Angebote kennst und für dich abgewogen hast, welches das Bessere und das Richtige für dich ist, alle anderen Angebote grundsätzlich abzulehnen und das dann als Loyalität zu be bezeichnen, halte ich persönlich schlicht für kognitiv suboptimal. Deswegen überlegt es euch, Leute. Also,
Das Thema Loyalität, das wird immer so einfach so in den Raum geworfen und es geht um Loyalität und Loyalität und ja, natürlich, aber Loyalität besteht ja aus vielen verschiedenen Bausteinen. Ich meine, wenn ich privat mich quasi mit einem Unternehmen verpflichte oder mit einem Unternehmen arbeite, dann mache ich das ja nur, weil ich ja wahrscheinlich für mich einen Vorteil habe oder das Unternehmen und wir beide einen Vorteil haben, XYZ. So, wenn ich jetzt natürlich für mich geschäftlich erkenne, wenn ich beruflich weiterkommen möchte, dass ich irgendwo anders für dieselbe Arbeit mehr Geld bekomme und es offen kommuniziere und vielleicht auch nicht unbedingt die private Bindung oder sonstiges dazu habe, dann ist das, finde ich, völlig okay, weil es wird immer gesagt, du arbeitest mit uns, du musst jetzt dein Leben loyal sein und oh was, der hat mit der Allianz gesprochen, der mit der Hansi Merkur, oh, der ist unloyal. Dann wirst du gleich komisch angeguckt. Man muss natürlich alles voneinander abwägen. Das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich Makler geworden bin, weil ich immer stumpf in die Sache rein bin und mich dann für ein Unternehmen verpflichtet habe und ohne zu wissen, okay, ich komme hier nicht mehr weiter, weil ich halt quasi gezwungenermaßen als Handelsvertreter nur die Produkte oder nur für das Unternehmen tätig sein darf und immer deren Interessen vertreten muss und nicht meine eigenen. Wenn ich Unternehmer bin, dann vertrete ich meine eigene Interesse. Die Interessen des Unternehmens, weil ich will mein Unternehmen ja voranbringen. Deswegen bin ich ja auch Geschäftsführer oder Unternehmer. Was bringt mir das, mir von Leuten ständig sagen zu lassen, du bist nicht loyal, die selber nichts gerissen kriegen, eigentlich eifersüchtig oder traurig sind, dass sie aus dieser Sache nicht mehr rauskommen. Nur weil ein anderer in Anführungszeichen die Eier dazu hat und sagt, ey, ja klar, ich möchte nicht mehr nur mit euch arbeiten oder ich möchte nicht mehr nur Generali vermitteln oder was weiß ich was. Ich möchte in die große, weite Welt hinaus. Ich möchte Geschäftsmann werden. So, und das wird wirklich teilweise auch mit, wie du sagst, mit Blindheit etc. verwechselt. Und man kann ja nicht erwarten, wenn beispielsweise sowas bei mir gewisse Sachen hinter den Kulissen ablaufen, die einfach nicht korrekt und nicht fair sind, dass man dann noch loyal in Anführungszeichen zu solchen Menschen bleibt. Loyal heißt ja nicht nur, dass ich immer meinen Umsatz bei euch einrichte, beziehungsweise ich immer vor euch da bin. Loyal heißt ja auch, dass ihr für mich da seid. Und zwar in allen Belangen. Und wenn ich aus privaten Gründen für mich eine geschäftliche Entscheidung treffe, dann müsst ihr das akzeptieren. Und wenn ihr behauptet, dass aufgrund des Geschäftlichen ich nicht loyal bin, dann kommt mir doch privat auch entgegen. Weißt du, wie ich meine?
Also ich finde hier super, super spannend, dass diese Loyalität quasi eingefordert wird. Vor allem, hast du es ja vorhin auch gesagt, ganz, ganz viele Leute, die ich auch kennengelernt habe, gerade bei der Vermögensberatung oder auch in vielen anderen Strukturvertrieben, ist es ja häufig so, dass die Leute halt als Quereinsteiger reingeholt werden. Das heißt, deutlich gesagt, die haben noch gar keinen Plan von der Bandbreite, die die Branche anbietet, was da
Genau
möglich
nicht.
ist, was geht, was nicht geht, was gut für den Kunden ist, was nicht. Sondern gerade, das halte ich persönlich für super gefährlich, wenn du als Quereinsteiger zu so einem Unternehmen kommst, wie jetzt, sagen wir mal, die Vermögensberatung, wo du schon, wie gesagt hast, mit Joey Kelly und was weiß ich nicht, was geworben wird, wo halt sehr, sehr viel Werbung gemacht wird für die Größe des Unternehmens und viele Leute bemessen halt die Qualität eines Unternehmens anhand der Größe, dann kannst du dich halt noch nicht mit Produktkenntnissen auseinandersetzen, weil du halt nicht weißt, was da Phase ist. Du weißt nicht, wie ein Versicherungsvertrag geschrieben ist, was die Kostenstrukturen sind, wie sich das Ganze auswirkt, wie gut das denn im tatsächlichen Fall, wenn es gebraucht wird, ist. Und dann einfach zu sagen, hey, wir haben das beste Produkt auf dem Markt, weil wir die Vermögensberatung sind, ohne einen Referenzwert zu haben, ohne einen Vergleich zu haben, da begibst du dich aus meiner Sicht auch auf sehr, sehr gefährlichen Boden, weil in der Regel holst du auch Freunde, Bekannte, Verwandte in die Beratung, meistens als allererstes, und verkaufst ihnen unter Umständen Produkte, die vielleicht gar nicht so gut für die sind, wo es bessere Optionen gegeben hätte oder ich würde sogar sagen fairere Optionen, zumindest was die Kostenstrukturen angeht. Was ist da so deine Erfahrung gewesen in diesem Bereich?
Also ich bin 100% bei dir. Also ich bin auch, ich rede eigentlich ungern über das Thema mit Vermögensberatung etc., weil jeder muss am Ende des Tages selber für sich wissen, wo er am besten aufgehoben ist. Also ich komme jetzt nicht hierher, um jetzt irgendwie Vermögensberatung schlecht zu reden. Ich rede von meinen persönlichen Erfahrungen, meiner persönlichen Meinung. Ich finde nämlich das Ganze drumherum und quasi das ganze Strukturvertrieb-Ding, egal ob DVG oder sonstiges, also jeder muss für sich selber wissen, wie er am besten damit klarkommt. Ich sage immer, ich habe immer als Beispiel gesagt, schau mal, meiner Meinung nach ist Mercedes das beste Auto. Und wenn jetzt jemand anderes ein Opel fährt, sage ich ja nicht, oh, was für ein Dummkopf, der fährt Opel, warum fährt denn der kein Mercedes? Das ist halt so, das ist vielleicht für sein Budget und für seinen Haushalt und vielleicht hat er Kinder oder sonstiges, ist es das Optimale. Das muss jeder für sich selbst wissen. So. Aber in der Regel ist es ja so, wenn du dich mit diesen Thematiken befasst und Kunden regelmäßig berätst, dann kannst du nicht sagen, dass du mit einem Produkt alles abdecken kannst. Das geht nicht. Rein von der Logik her. Es ist schier unwahrscheinlich. Ich kenne aber auch Berater, die sagen, ja, du hast recht, da mache ich das. Oder viele kommen dann halt mit Ventillösungen auf mich zu, sagen, wir sind in dem Bereich stark, da kann ich zu 100% hinterstehen, allem anderen nicht. Osman, da möchte ich gerne mit dir arbeiten. Aber dieses Blinde, wir sind die Besten, wir haben alles das Beste, das ist mir noch nicht untergekommen. Aber das war bei mir auch das Problem. Ich habe es wirklich gedacht. Und du hast ja so eine Art Maklerbetreuer, nicht Maklerbetreuer, du hast ja so Betreuer von den Gesellschaften damals gehabt, Zentrale und was weiß ich was. Und dann hast du zum Beispiel gesagt, hey, ich habe ja eine PKV von der ARAG, ich brauche jetzt ein Gegenangebot von der Zentral, dann haben die es natürlich immer so geschmückt, dass halt immer die Zentral am besten war. Und ich, der jetzt keine Studien darüber geschrieben hat, vertraue natürlich dem, was die mir sagen, weil die sind in der Branche, das ist deren Butterbrotgeschäft. So. Und genauso machst du es auch in anderen Bereichen. Du hast halt immer deine Ansprechpartner gehabt. Und wenn du gefragt hast, wie ist es denn am Markt? Ja, wir sind immer die Besten, das ist das Beste und hier kommt das Beste und wir haben die beste Altersrückstellung und wir haben dies und wir haben das. Und dann glaubst du es natürlich wieder. Blöd, ne? Deswegen sage ich immer, ich war selber quasi in diesem Modus, ich habe es nie hinterfragt. Ich sage auch nicht pauschal, dass alles schlecht war. Im Gegenteil, es gab auch viele gute Sachen, aber es gab auch viele schlechte Sachen. Und das muss man sich eingestehen. Und das können die meisten sich nicht eingestehen, weil die sich dann beleidigt fühlen. Und was auch ein Hauptgrund ist, Ruslan, dass du in diesem Kosmos lebst. Du lebst in diesem Kosmos der DVAGler. Du bist mit denen unterwegs, privat. Du bist geschäftlich mit denen unterwegs. Du bist auf Feiern mit denen unterwegs. Du bist im Urlaub mit denen unterwegs. Du hast natürlich Angst, wenn du quasi aus diesem Kosmos austrittst, dass du am Ende alleine dastehst. Das will halt immer nie jemand zugeben. Aber ich sage dir eigentlich sowas bei mir auch. Ich hatte Angst, dass ich halt keinen Fuß mehr in dieser Branche fassen kann, weil die halt so einflussreich sind. So habe ich halt immer gedacht, so, oh, die werden mir Steine in den Weg legen und so weiter. Wurde mir so auch am Telefon gesagt von dem einen oder anderen Person. Und dass ich dann halt sozusagen keine Freunde mehr habe in diesem Bereich. Weil die nach meiner Kündigung haben mich alle blockiert. Also die haben ganz viele haben mich blockiert und gelöscht und Instagram nicht mehr gefolgt und so richtig so, als hättest du die gehauen oder persönlich angegriffen oder so, ne? So richtig extrem. Und die wollen dann auch nicht wissen, warum du es gemacht hast. Es will keiner wissen, weil du bist unloyal, du gehörst nicht mehr zur Familie, interessiert mich nicht. Ich habe versucht, den Leuten zu erklären, warum ich das getan habe. Mir ging es einfach schlecht, mir ging es finanziell schlecht, mir ging es mental schlecht. Ich habe 20 Kilo zugenommen, ich habe so eine Wampe gehabt, ich habe mich so eklig und schlecht gefühlt, ich konnte das einfach nicht mehr. Und wenn ich Einheiten gehört habe, habe ich schon Burnout bekommen gefühlt. So. Und dieses Einheiten, das ist kein Scherz, ich bin nachts aufgestanden, schweißgebadet und habe so gedacht, ich muss Umsatz schreiben, ich brauche Einheiten. So krank war das schon in meinem Kopf drin. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, so meine Eltern und sie haben auch gesehen, ey, die geht's überhaupt nicht gut, du musst jetzt den Cut setzen. Und so kam das dann halt, dass ich dann angefangen habe, mit der Telus zu arbeiten, weil ein gewisser Herr dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mich in Anführungszeichen dann ja aus dieser Qual befreit hat und rausgeholt hat.
Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Was ich jetzt mir notiert habe, was ich irgendwie krass finde, ist das, was du beschreibst. Also das passiert in vielen Strukturvertrieben, also gerade zum Beispiel, wenn du auch es nur wagst, dich woanders zu informieren oder dir andere Angebote einholst oder vielleicht auch Fragen stellst wie, hey, kann es denn sein, dass ein anderer Anbieter in dem Bereich deutlich bessere Konditionen hat als wir, dass du dann halt direkt abgestraft wirst mit Unloyalität und sonst irgendwas. Und gerade wenn du sagst, hey, ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil der einfach gesundheitlich für mich besser ist, dass du dann auch direkt abgestraft wirst mit, dass die Leute dich blockieren und nichts mehr mit dir zu tun haben. Und vor allem auch diese Sachen mit dem Kosmos, in dem du unterwegs bist, dass du die Leute im Büro triffst, privat unterwegs bist, im Urlaub unterwegs bist. Das hört sich für mich und vielleicht auch für viele Außenstehende, das weiß ich nicht, aber schon nach einer gewissen Art der Manipulation, die da stattfindet. Weil, wie soll ich das sagen? Also, wenn du so krass in deinen Gedanken getrimmt bist, dass es nur diese eine Sache gibt und nicht nach links und rechts guckst, weil du auch Angst hast, dass du ausgegrenzt wirst, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich hört sich das schon krass manipulativ an.
Ja, was heißt manipulativ? Es ist ja nicht, dass jemand zu dir kommt und sagt, hey, der dir so ein Brainwash oder sowas direkt gibt. So ist das nicht. Das kommt halt, wie soll ich dir erklären? Guck mal, ich bin ein Junge, der in Anführungszeichen von draußen kommt. Weißt du, ich komme so aus schweren Verhältnissen. Wir haben nie wirklich viel Geld gehabt und so weiter. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe sie zum Glück auch abgeschlossen. Und ich wollte halt einfach nur aufgrund dessen, dass ich in der Vergangenheit immer ausgegrenzt wurde aufgrund meines Aussehens und ignoriert wurde und teilweise gemobbt wurde und so weiter, einfach nur den Leuten zeigen, ich bin ein Macher, ich werde erfolgreich, ihr werdet alle sehen, was ihr davon habt. Und dann kommt dieses Vermögensberater. Weißt du, dieser Name, Vermögensberater. Ich bin Vermögensberater, das war so positiv schwer für mich. Ich bin Osman Önül, Vermögensberater, deutsche Vermögensberatung. Und dann kommst du in diesen Kosmos rein und dann trinkst du das erste Mal Champagner. Dann kommst du ins Büro rein, die haben immer Sektempfang, die haben immer teure Brötchen, die haben immer dies, die haben immer das. Dann siehst du Bilder von Pol, dann hast du damals so ein Buch bekommen von dem Gründer der DVAG. Von dem Pol und was weiß ich, dann kriegst du Stifte mit DVG-Logo, dann ist Mittagspause, alles ist bezahlt, du kriegst in der Kantine Essen, dann stehen sie da alle vorne mit ihren glänzenden Nadeln, alle haben Anzüge an und für mich war das so, wow, ich bin angekommen, habe ich gedacht, ich bin angekommen, das ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann gewinnst du den ersten Kunden, den zweiten, den dritten, den vierten, dann bist du auf der Bühne, herzlich willkommen Osman Önül, Top-Performer hier als Quereinsteiger, Neueinsteiger, was auch immer, kriegst eine Trophäe, alle klopfen auf deine Schulter und du denkst richtig, du gehst nach Hause und denkst, Alter, ich bin der neue Geschäftsführer, ich bin Jeff Bezos, der jetzt kommt. So gehst du an die Sache ran. Und dann, das ist wie so eine Art, du wirst so angefüttert, weißt du? Du wirst so angefüttert und immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann kommst du in den Clubs, dann kommst du in den Elite-Club, dann kriegst du Schuhe von DVAG, dann kriegst du T-Shirts von DVAG, dann gehst du zum Gesundheitscheck, hast einen Chauffeur, der fährt dich den ganzen Tag durch die Gegend, du gehst von Arzt zu Arzt, die haben ein eigenes Zentrum, also du lernst den Umsetzer kennen, du siehst, er fährt einen Porsche und wie gesagt, für jemanden wie mich war das so, wow, ich bin angekommen bei der deutschen Vermögensberatung. Und irgendwann lebst du dich in dieser Sache ein. Irgendwann ist es für dich normal. Weißt du, irgendwann ist es normal für dich, Sektempfang. Irgendwann ist es normal, dann hast du eine Jahresauftakttagung mit einer riesen Leinwand und dann ist da Maserati und Aston Martin, die machen Ausstellungen, du darfst im Auto sitzen und sowas. Und dann wird es irgendwann normal und irgendwann denkst du so, ja krass, Champagnerempfang reicht, ist ja schon Standard, da können wir was Besseres holen oder, ne? Und irgendwann kriegst du dann diesen Knacks. Und dann verdienst du halt durchgehend dein Geld und dann denkst du dir irgendwann, ja, ich will aber mehr Geld verdienen, weil deine Fixkosten steigen ja auch. Du machst ein eigenes Büro auf, du kriegst ja keine Subventionen oder Zuschüsse oder so. Ne? Dann hast du einen Firmenwagen, kostet Geld. Du brauchst eine Angestellte, kostet Geld. Du brauchst dies, kostet Geld. Du hast vielleicht eigene Miete oder eigenes Haus, kostet Geld. Also musst du wieder mehr Umsatz schreiben, mehr Umsatz schreiben, mehr Umsatz schreiben. Und dann kommst du in diese Spirale. Du musst mehr Gas geben, mehr auf die Bühne, damit die Leute dich kennen. Und da ist es wirklich so, wenn du immer auf der Bühne bist und die Leute dich kennen, dann ist das so eine Art Anerkennung. Du kriegst dann eine Nadel vor 1000 Leuten übergeben. Und dann denkst du halt so, krass, was die mir alles ermöglicht haben. Das ist unglaublich. Das hätte ich niemals ohne die Vermögensberatung erlebt. Und dann empfindest du dann kommt dieses Thema mit so Loyalität und dann empfindest du automatisch dieses, ich bin denen was schuldig. Aber andersrum musst du ja auch mal denken, du schreibst doch den Umsatz, du machst die Arbeit, du bist denen nichts schuldig. Die schulden dir was, so
Ja,
gesehen, weil du ja nämlich.
vor allem verdienen die mehr an dir als du
Genau.
an denen.
Richtig, das wollte ich gerade sagen, weil die verdienen ja durch dich Geld und das geht ja quasi über die Struktur übergreifend nach oben. Ich weiß nicht, wie viel genau insgesamt ausgezahlt wird, aber am Ende des Tages verdient dieses Unternehmen an dir Geld, was auch legitim ist, dass sie Geld an einem verdienen. Aber man muss halt quasi abwägen, okay, wo gebe ich wie viel ab und macht es Sinn, macht es keinen Sinn. Bei mir war es halt mein Betreuer, der hat halt die ganze Zeit kassiert und nichts gemacht. Der ist dann immer noch rausgeflogen.
Der klassische Struggle im Strukturvertrieb, ne?
Genau, der hat
Führungskräfte.
Kohle verdient und hat nichts gemacht. Das war auch der Grund, warum wir uns dann auseinandergelebt haben, etc., etc. Und ja, du bist dann manchmal in deinem Tunnel und dann willst du das alles, was links und rechts passiert, nicht mehr sehen. Und wenn dann jetzt beispielsweise jemand wie du kommt, Russland, und sagt, hey, die große, weite Maklerwelt, das glaubst du, das interessiert? Also es hätte mich niemals interessiert. Ich habe damals schon zu DVG-Zeiten immer Broschüren von der Fondsfinanz ins Büro bestellt, weil mich auf Alibi interessiert hat, was so der Markt macht, dass, falls mich jemand fragt, ich sagen kann, klar, ich beschäftige mich mit dem Markt. Habe ich aber eigentlich nicht. Ich habe halt das, was ich gemacht habe, immer richtig, gut und auch wirklich mit bestem Gewissen gemacht. Aber man kommt auch oft in Situationen wie zum Beispiel Bruder, Schwester, das ist ja das Erste, wo man hingeht. Ich habe eine große Familie, erstmal jeder Kunde werden. Dann vermittelst du halt eine Zentralzahlenzusatzversicherung für 25 € im Monat, obwohl du es woanders für, keine Ahnung, für 12 € kriegst.
Mit gleichen oder vielleicht sogar besseren Leistungen.
Ja, und damit besseren teilweise.
Ne? So, das muss man
Ja,
jetzt auch
ja.
wieder zusagen. Und gerade so eine Zentralzahnzusatzversicherung oder streichen wir das Unternehmen, einfach nur eine Zahnzusatzversicherung.
Egal, einfach
Ja,
Zahnzusatzversicherung.
25 € oder 12 € ist jetzt mehr als das Doppelte, aber das tut jetzt noch nicht so krass weh, würde ich sagen. Ne? Da kann man noch
Was
drüber
auch immer.
reden. Aber wenn
Ja,
du
das
halt
ist aber.
jemandem eine Basisrente verkaufst, wo 4,5, 5% Effektivkostenquote drin ist, wo die Leute teilweise nach 20, 25 Jahren immer noch nicht im Plus sind, da finde ich, wird
Das
es
ist krank.
moralisch jetzt schwierig.
Das ist natürlich. Also, ich habe mich nie auf Basisrente, Unternehmer oder sowas konzentriert in dem Bereich. Bei uns ging es halt eigentlich mehr darum. Also, ein Problem war, du bekommst halt zwar eine Bestandsprovision, aber die ist relativ mau. Also, man hat nicht das Interesse und gerade als frischer Sachbestand zu machen, hast du nicht. Das Interesse hast du nicht. Du willst einfach halt natürlich leben. So wie ich habe alles aufgegeben dafür, um hauptberuflich damit zu arbeiten. Ich habe natürlich versucht, immer den Leuten zu schmeicheln, Anerkennung, Einheiten, Bühne, Trophäen. Und natürlich, ich möchte auch Geld verdienen, aber nicht um jeden Preis. Ich möchte gutes Geld verdienen. Und dazu gehört dann auch regelmäßig neue Leute ins Boot holen.
Und
Dazu
denen musst
gehört
ja,
auch
und denen musst du
jeden.
erstmal, sorry, aber den Leuten, den neuen Leuten, die du reinholen willst, denen musst du auch vorleben, dass du
Genau.
erfolgreich bist.
Richtig, richtig. Ne? Also, ich muss den Leuten vorleben, dass ich erfolgreich bin, dass bei mir läuft und dass alles, was ich mache, zu Gold wird. Das muss den Leuten vorleben. Das Traurige ist ja, ich weiß es, dass es bei fast keinem so ist. Es ist bei fast keinem so. Und das ist mega, mega traurig. Man glaubt das immer, bis du dann ein bisschen so hinter die Kulissen schauen kannst, dann redest du mal mit dem Berater, mit dem und dann geht das Getusche los. Ach, bei dem ist doch eh alles nur Lug im Betrug. Ach, das macht er nur, weil sein Vater ein Auto aus hat. Ach, das ist eigentlich seine Frau, die den Umsatz schreibt. Weißt du, dann hörst du das von allen Ecken und dann siehst du diese Person natürlich in einem ganz anderen Licht. Oder wenn du dich dann mit dem unterhältst und Fragen stellst und der nicht darauf antworten kann, denkst du, warum hat er gar keine Ahnung davon?
Ja, also was mir gerade noch dazu einfällt, also gerade nochmal zu diesem sozialen Thema, wo du gesagt hast, hier, dass du dich dem Unternehmen verpflichtet fühlst und die Anerkennung bekommst und mit den Leuten befreundet bist. Ich habe vor einigen Monaten, habe ich glaube ich irgendwo ein Video gesehen, Instagram Reels und TikTok, ich weiß es nicht, da ging es gerade um die Diskussion Thema Strukturvertriebe. Und da hat einer das richtig präzise beschrieben. Er sagt so, du wirst in diese Welt reingeholt und dir wird erstmal beigebracht, dass du Ziele haben musst und dass es nur darum geht, dass du diese Ziele erreichst. Und
Ja.
dann lebst du mit diesen Leuten, die die ganze Zeit diese Ziele erreichen wollen. Und alles, was du möchtest, ist jeden, den du kennst, darauf zu kontaktieren und ihn ins Boot zu holen, und damit er entweder Kunde oder Partner wird. Irgendwann
Richtig.
bist du dann im gesamten Umfeld entweder positiv oder negativ auf den Sack gegangen, weil entweder sind die Kunde oder Partner bei dir gewonnen oder haben gesagt, lass mich in Ruhe. Und dann hast du halt irgendwann niemanden mehr, den du ansprechen kannst. Und dein gesamtes soziales Umfeld, mit dem du noch abhängen kannst, ist quasi dein Büro. oder ja, der Strukturvertrieb, für den du unterwegs bist, sonst irgendwas. Und dann bist du so sozial gebunden, weil du auch irgendwo die Befürchtung hast, hey, wenn ich hier rausgehe, dann habe ich niemanden mehr. Alle, die ich kenne, die habe ich schon angequatscht. Die wollen teilweise nichts mehr von mir wissen, weil, also kann mir auch jeder erzählen, was er will. Bei vielen funktioniert die Kaltakquise oder die Kaltansprache, bei vielen lassen sich auch darauf ein. Aber jeder Vertriebler kriegt auch zu einem gewissen Prozentsatz ein Nein und zu einem gewissen Prozentsatz auch mal ein heftiges Nein. Und wenn du dir dieses Konstrukt einmal aufgebaut hast, dass du quasi nur noch innerhalb deines Büros, innerhalb deines Vertriebes, innerhalb deiner Struktur willkommen bist und als Freund irgendwo aufgenommen wirst, dann ist das schon sozialer Druck, den du dir aufgebaut hast, ohne das bewusst zu wollen, oder?
Genau. Und das ist dann diese indirekte, in Anführungszeichen, Manipulation. Also du gehst ja nicht hin und da schüttelt jemand an den Kopf und sagt, DVG, DVG, so ist das nicht. Das ist wie so ein schleichender Prozess, weißt du? Das ist wie so ein Prozess, der sich nach und nach entwickelt und irgendwann bist du drin. Irgendwann hat die Falle zugeschlagen und dann bist du da drin und dann denkst du, WTF, ich bin ja voll in dieser Sache drin.
Und vor allem, je länger du drin bist, desto mehr hat die Falle zugestoppt und desto schwieriger ist es, rauszukommen. Weil dann hast du eine gewisse Kundenanzahl aufgebaut, dann hast du eine gewisse Partneranzahl aufgebaut, dann hast du nach ein paar Jahren noch gewisse Verbindlichkeiten, wie du es gesagt hast, Auto, Wohnung, Haus, sonst irgendwas, und dann musst du hast gar keine andere Wahl, du musst Einkommen produzieren und dann zu sagen, ich riskiere jetzt nochmal was Neues, wo es in ein paar Jahren vielleicht besser wird, aber erstmal wird es vielleicht scheiße, das ist dann gar nicht mehr so leicht.
Ich will auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass es nicht unbedingt bei jedem pauschal so sein muss. Aber da, wo ich war, die Leute, die ich kennengelernt habe, waren so. Ich habe aber auch gute Persönlichkeiten und richtig geile Typen kennengelernt. Aber in dem Kosmos der DVAG, in dem Bereich, wo ich war, war es aber so. Und was auch noch, was das Problem ist, wenn wir nochmal auf das Thema zurückkommen mit dem Kosmos. Wenn du sehr lange in diesem Kosmos bist, dann ist es für dich Alltag, dann ist es noch standardisierter und normaler als für jemanden, der 5 Jahre dabei ist. Du wirst irgendwann nicht mehr rauskommen, beziehungsweise du willst gar nicht mehr rauskommen, weil du denkst, was soll ich jetzt machen? Ich habe so viele Jahre und so viel Zeit investiert, das lohnt sich für mich gar nicht mehr. Das Schlimme ist ja auch, selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe in die Maklerschaft rüber und bin jetzt freier Makler, ich möchte meinen Bestand beispielsweise übernehmen oder sonstiges, kannst du das ja nicht tun, weil die Generali ja beispielsweise oder die DVAG ja nicht mit Maklern arbeitet. Das heißt, wenn du jetzt 20 Jahre lang Bestand aufgebaut hast im Sachbereich und eine vernünftige BP aufgebaut hast in dem Bereich und du machst jetzt, keine Ahnung, Aufhebungsvertrag und ihr findet eine tolle Lösung und du bist freier Makler und du kannst darauf zugreifen und du würdest das übertragen, würde es ja gar nicht funktionieren. Du würdest keine Kohle dafür kriegen und das über Jahre, weil die Verträge teilweise 5 Jahre Laufzeit haben. Das heißt, du bist, egal was du machst, dir irgendwie immer an die gebunden. Und spätestens, wenn die Kündigung reinkommt, wird erstmal das System runtergefahren.
Was allerdings, also zum ersten Punkt, dass man die Sachen nicht übertragen kann, ich bin mir gar nicht sicher, ob das rechtlich so geht. Also müssen wir mal einen Anwalt fragen, aber ich meine, wenn der Kunde möchte, dass du als Makler diesen Vertrag betreust, dann steht dir grundsätzlich auch eine Kotage zu, glaube ich.
Bist du Korrespondenzmakler.
Ja, wenn du Korrespondenzmakler bist, dann hast du die Arschkarte gezogen, weil da hast du alle Verantwortlichkeiten für den Vertrag.
Was aber nicht keine bezahlt. Kotage.
Genau. Ja. Finde ich persönlich jetzt im Falle von DVG und Generali aus meiner Sicht nicht ganz so tragisch, weil du hast ja immer noch die Möglichkeit, die Verträge umzudecken, wenn du alles rechtlich sauber machst, ganz wichtig. Und ganz häufig findest du auch eine bessere Lösung für den Kunden als die Verträge, die du vorher abgeschlossen hast. Aber ist halt super nervig, weil du mit jedem deinen Kunden nochmal zusammensitzen musst, dann nochmal das Ganze übertragen musst und so weiter. Und Leute, ganz wichtig, nicht einfach Kunden vom Strukturvertrieb mitnehmen, umdecken, anrufen, sonst irgendwas. Da könnt ihr rechtlichen Schwierigkeiten kommen. Macht das bitte rechtlich sauber und richtig. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, schreibt uns gerne mal eine Nachricht auf Instagram. Dann können wir euch drüber sprechen, vielleicht ein paar Hinweise aus Erfahrung geben, wie das Ganze funktionieren kann, aber nicht einfach blind umdecken. Ne? Osman, du wolltest noch einen zweiten Punkt sagen, glaube ich, zu dieser Geschichte, je länger man drin ist.
Ja, weil du ja so schön gesagt hast, je länger man drin ist, desto mehr schlägt die Falle zu. Ich habe teilweise mit Beratern gesprochen, die seit 15, 20, 25 Jahren darin sind. Die wirst du auch niemals da rauskriegen. Die wirst du da einfach nicht rauskriegen, weil die haben teilweise ihre Hochzeitsreisen auf Veranstaltungen gemacht. Die haben Die haben Heiratsanträge auf den Veranstaltungen. Verstehst du? Das ist halt geisteskrank. Oder die haben halt, was weiß ich, was Trauzeugen aus dem Bereich etc. Also es ist halt, es ist ja sehr familiär. Es wird auch bewusst so familiär gehalten, weil du musst ja natürlich mit irgendwas punkten. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wenn man in direkten Vergleich geht, mit dem Preis-Leistungs-Vergleich kannst du wahrscheinlich nicht immer so gut punkten. Und deswegen musst du das ja irgendwie anders tun. Das heißt, du musst es halt mit Incentives machen, mit Bonifikation, X, Y, Z, mit ja, Shows, mit Events, mit was weiß ich was alles. Aber ich muss auch, wie gesagt, nochmal erwähnen, dieses strukturierte Arbeiten im Office, also diese klare Linie haben, das habe ich aber auch dort alles gelernt, weil es ist wirklich, wie du sagst, die haben. Du kriegst von Anfang an beigebracht, deine Woche, dein Monat, dein Quartal und dein Jahr zu planen. Also sowas zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Es gab richtige Broschüren, wo du immer eingetragen hast, Wochenplan. Den Wochenplan mussten wir auch immer jede Woche abschicken. Der Wochenplan wurde auch jede Woche kontrolliert. Da stand drin, wie viele Datenaufnahmen wir schreiben, wie viele Umsätze wir planen, wie viele Mitarbeitergespräche wir planen und wie viele Bissgäste wir einladen. Also es gab immer so einmal die Woche so eine Veranstaltung, da hast du deinen Quereinsteiger oder brancheninterne eingeladen und stand vorne immer ein Erfolgreicher und hat dann erzählt, wie geil alles ist, ne, um die Leute ein bisschen zu pushen und ins Unternehmen reinzuholen. Und da wurde bei mir immer sehr viel Wert drauf gelegt und ich habe selber auch immer sehr viel Wert drauf gelegt. Dann wird halt gesprochen, dann hast du so ein Buch und dann musst du halt so reinkleben, was so deine Ziele sind, ein Porsche, eine Rolex und dann klebst du das rein und dann schreibst du drüber 2098, will ich das erreicht haben, was weiß ich was. Und dann wird es dir auch immer wieder vorgelebt, vorgehalten, dann gehst du ins Büro, dann hängen da überall Collagen, dann steht da Osman, Ziel 2015, keine Ahnung, dann steht da ein Haus und also es ist schon, du machst halt sehr viel mit der Psyche, beziehungsweise du versuchst halt sehr viel mit diesen Visionen und sowas zu gehen halt, ne? Du bist halt nicht so faktisch, dass du halt sagst, guck mal, das hast du letztes Jahr gemacht, da müssen wir nochmal in die Tiefe gehen, da müssen wir so machen, da müssen wir so machen, sondern es geht wirklich nur darum, was für ein Auto willst du als nächstes holen? Welchen Urlaub willst du als nächstes? Welche Uhr willst du als nächstes? So, und das zieht dich, also mich hat es natürlich gezogen und dann arbeitest du systematisch auf diese Ziele hin und dann wird das runtergebrochen. Wir haben damals immer so eine Hunderterliste gehabt. Wir haben so eine Liste gehabt, da standen, ne, von 1 bis 100 und da musstest du immer 100 Namen drauf haben von Leuten, die du ansprechen kannst. Egal, ob es Kunde oder Mitarbeiter ist. Und diese 100er Liste musst du auch immer auf 100 sein. Hast du zwei Leute angesprochen und nur noch 98 waren offen, musstest du wieder zwei neue hinzufügen. Und es hieß immer, mit der 100er Liste wirst du erfolgreich. Oder die 6x6-Regel. Hast du sechs direkte Partner, musst du dafür sorgen, dass jeder von denen auch sechs direkte Partner aufbaut, damit der auch sechs direkte Partner aufbaut. Und dann bist du in 6 Jahren in der höchsten Position und verdienst 150.000 Euro im Jahr oder 200.000, wie auch immer. So. Oder was wir uns auch gezeigt haben, war einfach ein weißes Blatt Papier. Das finde ich allerdings ganz cool. Da hast du so einen ganz kleinen überall mit Word, so nein, 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 nein. Also ein ganzes DIN A4-Blatt voll mit Nein. Und dann hat man mir gesagt, schau mal, du führst immer ein Gespräch, beziehungsweise machst immer deine Akquisegespräche und immer wenn du ein Nein bekommen hast, streichst du ein Nein durch. Und wenn du ganz unten angekommen bist, bist du Millionär. Warum bist du Millionär? Weil du im Leben nicht so viel Nein bekommen kannst. Das heißt, nach jedem Nein kommt ja auch irgendwann ein Ja. Und wenn du es halt immer besser machst, kommt dann auch irgendwann natürlich mehr Ja und bist du ganz unten bist, ich weiß nicht, ob da 1000 Neins oder so drauf waren oder 2000. Und das motiviert dich. Ey, und dann hast du dich gefreut auf ein Nein. Du wolltest Neins hören, also das ist richtig gestört. Du wolltest ein Nein haben, damit du streichen kannst, weil du weißt, du kommst der Million wieder ein Stück näher.
Ich finde das auch sehr, sehr spannend. Also, was man vertrieben, Strukturvertrieben und ich finde vor allem der Vermögensberatung wirklich lassen muss, die wissen, wie man aus einem Quereinsteiger einen Vertriebler macht.
Ja,
Die
100%.
wissen, wie sie dich dazu kriegen, zu telefonieren, anzurufen, zu verkaufen, egal was, egal wen. Die wissen, wie sie das hinkriegen und das motiviert auch gewissermaßen. Das können die auch. Ich bin mir auch sicher, dass da sehr, sehr viele Werkzeuge sind, die du auch für dich noch mitgenommen hast, die du noch
Ja,
weitergeben
habe ich.
kannst und die du nutzen kannst. Jetzt frage
Habe
ich mich persönlich aber, wenn es doch ständig nur darum geht, welches Auto holst du dir als nächstes, welches Haus holst du dir als nächstes, welches finanzielle Ziel willst du als nächstes erreichen, wie viel willst du verdienen und so weiter, ist das oder wie wird das Thema kundenorientierte Beratung dort gehandhabt? Ist das überhaupt ein Thema? Wird das angesprochen? Oder aufgrund dessen, dass es halt nur ein Produkt gibt, gar nicht relevant?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Es ist eigentlich immer so gewesen, du hast ja damals, als ich angefangen habe, kam das mit dem Tablet neu raus und du hast auf dem Tablet so gewisse Programme gehabt, da hast du mal drauf gedrückt, dann hat er mal eine Szene oder ein Bild nach dem anderen abgespielt, wo alles erklärt war. Wie funktioniert eine Riester-Rente? Der Staat zahlt mit, der Kunde zahlt, Förderung XYZ. Im Grunde genommen musstest du das eigentlich nur beim Kunden vorlesen. Und du durftest quasi als vermögensberater Assistent auch nur gewisse Sachen machen. In meinem Fall war es aber so, dass ich so fleißig war und mich in diese ganzen Sachen eingelesen habe, dass ich es halt direkt schon machen konnte. So. Und es hat, um ehrlich zu sein, nie, also zumindest bei uns, nie jemand oder mein Ausbilder hat es nie kontrolliert. Also doof gesagt, solange der Rubel rollte, war eigentlich alles cool und kein Storno reinkam.
Ja, Storno ist noch ein Thema, auf das wir
aber noch kommen. Du hast ja selber als Berater, also ich selber als Berater habe ja die Verantwortung gegenüber den Leuten. Ich habe ja auch meine Familie beraten, natürlich keinen Scheiß da zu machen, logischerweise. Ne?
Dass du als Berater die Verantwortung hast, das ist mir bewusst. Mir geht es vor allem um Folgendes, also das, was ich mich frage. Wenn du halt ständig sozusagen darauf geschult und getrimmt bist, dass es darum geht, dass du möglichst viel Geld verdienst und möglichst finanziell erfolgreich bist, hast du da noch Platz in deinem Kopf, der dich weiterhin motiviert, zu sagen, okay, ich gucke mal, ob das wirklich das Beste für meinen Kunden ist?
Ja, das Problem ist, dass du keine andere Möglichkeit hast.
Ja, okay, das ist das, was ich mir dachte. Also wenn du...
Also du hast keine andere Möglichkeit. Also das ist genauso, wenn du, keine Ahnung, morgens aus der Wohnung gehst und dein VW steht da, dann kannst du nur in dein VW einsteigen und losfahren. Du kannst ja nicht einfach das andere Auto aufknacken, einsteigen und losfahren. Also
das ist ja die eine Sache, ob ich jetzt jemandem, der nichts hat, etwas vermittle. Denn argumentieren ja viele auch damit, etwas zu haben ist besser als nichts. Aber es wird ja häufig auch so gehandhabt in der Praxis, dass jemand schon mit Verträgen kommt, die vielleicht sogar gut sind, diese dann aber umgedeckt werden auf einen Vertrag, der dann vielleicht nicht so optimal für den Kunden ist. Und da ist es doch die Frage, ob ich in den VW einsteige oder ob ich ihm sage, nee, du hast schon einen guten BMW, fahr damit weiter.
Also bei mir war das tatsächlich so, wenn ein Kunde gute Renten- oder Lebensversicherung hatte, gerade auch wenn die steuerlich mehr Vorteile gebracht haben, habe ich sie belassen. Was ich in der Regel halt oft gemacht habe, ist sowas wie Berufsunfähigkeiten etc., weil die halt in gewissen Punkten sehr gut war zu dem damaligen Zeitpunkt. Das haben wir dann halt regelmäßig neu gemacht. Ne? Mhm. Also natürlich auch immer zum Vorteil des Kunden mit Ersparung, aber auch da gab es dann halt immer diese Startervarianten. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Erste 5 Jahre zu die Hälfte und ab dem 6. Jahr schießt es dann hoch. So, ne? Also da konntest du schon viele Vorteile für den Kunden einholen, aber ich war immer so fair und ich habe tatsächlich immer noch Kunden, die haben immer noch ihre alten Lebens- und Rentenversicherungen, wo wir damals bei der Vermögensberatung gesagt haben, nein, das ist top, wir haben da auch Vergleiche gemacht etc., das lassen wir und ja.
Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge von dir gehört, Osman. Das habe ich mir noch hier aufgeschrieben, was war denn deine Motivation in der Finanzdienstleistung im Strukturvertrieb überhaupt anzufangen? Weil du hast ja den Start bei der Taurus, du wurdest ja durch Zufall angesprochen, weil du deinen Arbeitgeber verloren hast, aber dann bist du ja irgendwie aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation auf die Vermögensberatung zugegangen, nachdem du da auf dieser Party angesprochen wurdest. Was war da so die Hauptmotivation? Sicherlich war das irgendwo ein gewisser finanzieller Erfolg, ganz klar, aber war es nur das oder gab es da mehr?
Also das ist eigentlich so ein Thema, was ganz früh in meiner Kindheit eigentlich schon angefangen hat. Also wie gesagt, wir kommen aus einem Haushalt, wo wir nicht immer viel Geld hatten. Ich habe halt 8 Geschwister und finanziell war es auch nicht immer so gut. Wir sind als Flüchtlinge in ein kleines Dorf gekommen, gemobbt, geschlagen, ausgegrenzt, alles Mögliche. Und ich habe damals halt immer im Fernsehen gesehen, so dass dann immer Politiker mit Anzügen und dicken Autos chauffiert wurden und so weiter. Und ich habe halt als Kind immer gedacht, wenn ich was erreichen will, muss ich auch so sein wie die, weil ich die halt immer im Fernsehen gesehen habe. So, und die waren dann immer, keine Ahnung, da gab es ja immer diese Politik-Talks und was weiß ich was. Ich habe natürlich nicht verstanden, worum es da ging, aber ich habe halt gesehen, die sahen fresh aus, die haben schöne Anzüge gehabt und so weiter. Mein Vater hat auch früher immer einen Anzug angehabt. Mein Vater hatte immer einen Anzug an, ich wollte auch immer einen Anzug anhaben. So, und Ich habe halt immer gedacht, wenn ich was werden will, muss ich dorthin kommen. Wie komme ich dort schnellstmöglich hin? Und irgendwie hat sich das dann so ergeben. Ich wollte halt immer Business machen. Ich wollte ein Geschäftsmann sein. Ich wollte ein Businessmann sein. Und dadurch, dass sich das dann so ergeben hat, war das für mich immer so, ich will den Leuten etwas heimzahlen. Also ich will den Leuten zeigen, ich bin Geschäftsmann. Ich kann das machen, was ihr mir immer abgesprochen habt. Ihr habt immer gesagt, ich bin der in der Klasse ganz hinten sitzt, der Klassenclown, der immer nur Scheiße baut. Aber ich sage euch, ich habe nur eine andere Denkweise und ich bin pfiffig und ich bin motiviert und ich bin sehr diszipliniert. Wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann mache ich das. So. Mit dem Kopf durch die Wand von mir aus. Gar kein Problem. So, mein Schädel hält das aus. Ich ziehe das durch. Und ich wollte den Leuten eigentlich immer nur zeigen, die in der Grundschule immer besser behandelt wurden. Gab es auch so ganz so weirde Situationen, wo wir Theaterstücke in der Schule spielen wollten. Und dann hatten wir da halt so Schüler, dessen Vater war Zahnarzt oder von dem anderen, die Mutter hat dann im Finanzamt gearbeitet und so. Und die haben dann immer diese Hauptrollen bekommen. Und Osman war immer hinter der Bühne und musste dann immer so, keine Ahnung, wenn irgendwelche Geräusche kamen, dann was auf den Boden werfen oder sowas. Mich hat man nie gesehen und das hat mich halt irgendwie immer so gekränkt. Ich habe mir gedacht, nur weil sein Vater Zahnarzt ist, nur weil ihre Mutter im Finanzamt arbeitet, warum ich so, ne? Und ich habe gesagt, ey, ich schwöre es dir, ich komme, ich mache das auch. Ihr werdet irgendwann da alle stehen und sagen, boah, was ist Osman für ein Geschäftsmann? Und das war für mich so dieser erste Schritt in diese Richtung als Vermögensberater bei der deutschen Vermögensberatung und so. Deswegen hat mich dieser Name so fasziniert. Oder dieser Beruf. Das war halt das, was mich wirklich und auch heute immer noch motiviert, bin ich ehrlich. Das motiviert mich heute noch.
Und bis zu diesem Zeitpunkt in deiner persönlichen Erfolgsgeschichte, als du jetzt bei der Vermögensberatung warst, würdest du sagen, hast du das Ziel, was du hattest, Geschäftsmann zu sein, erreicht nach deinen Vorstellungen? Oder wie schaut es aus?
Also, ich sag dir ehrlich, wenn ich diesen Weg nochmal gehen würde, würde ich nochmal genauso gehen. Weil ich habe bei der Vermögensberatung als Quereinsteiger so die Basics gelernt. Also, ich würde nicht sagen, dass ich länger dort geblieben wäre oder immer dort geblieben wäre. Das wäre ich auf gar keinen Fall. Aber es war für meinen Weg oder für meinen Werdegang ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ein Punkt, wofür ich auch sehr dankbar bin. So, mir sind zur richtigen Zeit die Augen aufgegangen und ich bin zur richtigen Zeit raus aus dieser Sache gegangen. Das war alles schon richtig und gut, so wie es ist, weil mir sind die. Ich habe Sachen auf einmal angefangen zu hinterfragen. Ich habe vorher nie was hinterfragt. Ich habe angefangen, Sachen zu hinterfragen. Warum ist das so? Warum ist das so? Oder ich habe gefragt, sag mal, wie viel wird denn pro Einheit insgesamt ausgezahlt? Konnte mir nie jemand eine Antwort drauf geben.
Ja.
Oder so, ne? Deswegen
Also,
war das schon gut, so diesen Weg zu gehen.
möchte keiner bestreiten, das sage ich ja auch immer. Also, ich persönlich glaube auch, dass der Strukturvertrieb ein sehr, sehr wichtiger Teil in meinem Leben war. Bei jedem Vertriebler, weil das ist ja irgendwo das, wo du den ersten Fuß in die Branche gesetzt hast und die ersten Fähigkeiten in diesem Business einfach gelernt hast, die einfach notwendig sind. Na, ich sage, das ist eine gute Schule, eine gute Ausbildung, auch wenn sie sehr teuer ist. Wenn du dir mal ausrechnest, was du ab einem gewissen Zeitpunkt, und diesen Zeitpunkt sage ich, wenn deine Ausbildung fertig ist, wenn du weißt, wie man Kunden akquiriert, berät, betreut, wenn du weißt, wie man Partner akquiriert, einstellt, ausbildet, wenn du das alles weißt und keine Hilfe mehr von oben bekommst, was ja in deinem Fall sowieso der Fall war, weil deine Führungskraft eh nichts gemacht hat, so wie du es gesagt hast, ab dann wird es halt relativ teuer, weil du musst dir mal ausrechnen, was du alles nicht verdienst pro
Genau.
Einheit, die du abschließt. Ne?
Ja, was hier flöten gegangen ist.
Genau, und ab dann, wenn die meisten Leute, die jetzt im Strukturvertrieb sich mal hinsetzen und sich mal überlegen, so der Zeitpunkt, ab dem ich alles alleine konnte, das, was ich da alles eingereicht habe, was habe ich verdient und was habe ich nicht verdient, das ist ja häufiger, das, was du nicht verdient hast, ist ja häufiger viel, viel mehr, als du verdient hast, weil du häufig halt wirklich nur ein Drittel der Provision kriegst oder vielleicht sogar weniger, je nachdem, in welcher Position du bist. Aber gut. Genug über die Vermögensberatung geredet. Du hast ja schon gerade angeschnitten. Du hast einen Zeitpunkt gefunden, um da auszusteigen. Ich glaube, der Grund dafür war, dass es dir einfach körperlich, geistig, gesundheitlich nicht so gut ging und dass du diese Achterbahn mit Partner dazugekommen, Partner weggebrochen, Umsatz gut, Umsatz schlecht, dass du das einfach irgendwann nicht mehr verkraftet hast. Und dann hast du einen neuen Weg gesucht oder wurde dir ein neuer Weg angeboten oder wie ging es dann weiter?
Ja, also es war wie gesagt so ein Auf und Ab, es war halt so eine tägliche Achterbahn und bei mir war das so, so habe ich das persönlich empfunden, wenn du einen Kunden gewinnst, war das erstmal schön und gut, du hast die Einheiten drin gehabt, aber das Problem war, wenn er jetzt, nachdem du gehst, anfängt zu googeln oder Vergleiche sucht, dann wird ihm ja direkt vorgeschlagen, das, was du hast, gibt es auch nochmal so ähnlich, bloß günstiger. Und dann kommt immer, ich habe gesehen, bei Check24 kostet das aber nur so viel. Oder ich habe gesehen, da kostet so viel. Und ich konnte das nicht mehr. Wenn du einen Abschluss gemacht hast und dein Handy hat geklingelt und der Kunde hat angerufen, dann dachtest du, scheiße, Storno, jetzt wieder Storno. So nach dem Motto, ne? Und ja, finanziell ging es mir dann auch nicht mehr gut. Also ich habe gute Jahre, schlechte Jahre. Es war immer ein Wechsel. Es war immer ein Wechsel. Und ich habe dann einfach für mich selber gesagt, ich werde Sachen hinterfragen. Ich bin empfänglich für andere Wege. Und ja, so kam es dann halt auch, dass mich ein ehemaliger DVAGler, der dann zur Telis gegangen ist, über Facebook angeschrieben hat und mich gefragt hat, warum ich noch nicht bei der Telis bin. Ich habe halt gedacht, ja, weißt du, man ist ein DVAG, man ist Großkotz. Dann habe ich gesagt, ja, weil du mich nicht bezahlen kannst. So, dann sagte er, ja, wenn ich dich bezahlen kann, wäre es dann eine Option. Dann habe ich gesagt, komm, lass mal sprechen. So. Und so fing das dann an. Er hat mich im Büro besucht. Das Erste, was mir direkt aufgefallen ist, da muss er, wenn er es hört, wahrscheinlich auch lachen. Er ist mit einem Skoda bei mir auf dem Parkplatz angefahren gekommen. Und das war für mich schon direkt so, okay, warum kommt er jetzt mit Skoda angefahren? Weil du hast ja bei DVG beigebracht bekommen, da muss er Porsche oder Audi oder ein RS8 oder keine Ahnung was fahren, was alles gibt. Und er kam dann mit dem Skoda angefahren und mit dem Anzug, stieg er dann aus, kam dann zu mir ins Büro. Wir kannten uns ja auch von der DVG und da habe ich erstmal, oder haben wir beide erstmal angefangen zu lachen und gesagt, hier, komische Situation. Der hat mir dann seine Situation erzählt. Das Lustige ist, dass seine Situation fast genauso war wie meine. Ne? Also mit Austritt und so weiter und so fort. Ja, und so haben wir uns dann ausgetauscht, haben dann miteinander gesprochen. Ich habe dann ein paar andere Leute von der Telis kennengelernt, die dort gewisse Positionen hatten und so haben wir dann ja darüber gesprochen, was interessant für mich sein könnte und was halt nicht.
Und was war so interessant? Also ich, aus meiner heutigen Perspektive, denke ich mir, okay, du hast ja schon diesen aus meiner Sicht Fehler gemacht, aus dem einen Strukturvertrieb in den nächsten zu gehen,
Ja, ich weiß.
aber dann halt nochmal diesen Schritt aus dem einen Strukturvertrieb in den nächsten zu
Ja,
machen. Also
100%.
da muss schon ein starkes Angebot da gewesen sein, glaube ich. Oder was war
Also
denn die Motivation?
finanzieller Druck. Also ich hatte einfach hardcore finanziellen Druck, auch aus privaten Gründen, familiären Gründen. Ich hatte so einen finanziellen Druck und so den Schädel voll. Und dann rechnet man dir halt vor, du kriegst hier Bestandsprovision. Wenn du das und das einreichst, bekommst du so und so viel Bestandsprovision. Guck mal, du kriegst hier nicht 9 Euro die Einheit, sondern du kriegst 13 Euro die Einheit. Und dann haben die mir das Beratungskonzept gezeigt mit dem Gutachten und ich muss sagen, das hat mich schon begeistert. Und ich bin dann wirklich gefühlt das erste Mal richtiger Berater geworden, der auch Produkte miteinander vergleichen kann. Ne? Also richtig, du konntest alle Gesellschaft, das war für mich so, wow, ich kann jetzt statt Toastbrot mit Butter, kann ich jetzt das ganze Buffet essen. Weißt du, ich kann mir aussuchen, was ich essen will. So war das vom Gefühl her. Und wieder, und wieder hat die Falle zugeschlagen. Und wieder saß ich denn da. Und ja, es war halt anfangs wirklich alles schön. Wir haben uns sehr gut verstanden, es war alles cool, aber ich sage direkt, und das sage ich auch immer, ich kann mich mit der Telis einfach nicht identifizieren. Ich persönlich kann nicht zu dem stehen, wie das Unternehmen arbeitet. Da, ich kann das persönlich einfach nicht. Und nicht mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe.
Warum? Das wäre jetzt vielleicht nochmal wichtig, weil, also für die Zuhörer ist das vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen. Jeder, der die Telis nicht kennt, das ist auch ein Strukturvertrieb, also funktioniert nach ähnlichen Regeln, Paragraph 84 HGB. Du bist dem Unternehmen verpflichtet und nicht dem Kunden. Du bist dem Unternehmen Rechenschaft schuldig und vertrittst die Interessen des Unternehmens und nicht die des Kunden. Und was aus meiner Sicht die härteste Argumentation ist gegen den Strukturvertrieb: Der Kunde gehört dem Unternehmen, den du gewinnst, und nicht dir. Und es ist vollkommen egal, ob es jetzt eine Vermögensberatung, eine Telis oder sonst irgendwas ist. Als 84 HGBler baust du dir halt keine eigene Substanz auf. Und das ist
Nein.
halt richtig, richtig schwierig, weil ich zumindest, und ich kenne auch sehr, sehr viele Leute in dieser Branche, die da genauso denken: Ich habe keine Lust, bis an das Ende meiner Tage Beratung durchzuführen, damit ich Geld verdiene.
Richtig.
Irgendwann willst du doch vielleicht auch mal einen Gang runterschalten können. Jetzt im
Richtig.
Strukturvertrieb sagt man dir, okay, dann bau halt mehr Partner auf. Aber jeder, der schon mal Partner aufgebaut hat, und da kannst du, glaube ich, auch mal ein Lied davon singen, der weiß, dass Partner keine Garantie für Erfolg und stetige Provisionseinnahmen sind, weil Partner, so schnell wie sie kommen, so schnell können sie auch gehen.
Genau, Partner haben auch Probleme, Partner haben auch Beziehungsprobleme, Partner haben auch Steuerprobleme, Partner haben auch alle das. Das ist keine Garantie. Du kannst nicht sagen, wenn ich 10 Partner habe, dann habe ich ein entspanntes Leben. Nein, du musst selber trotzdem immer auch performen. Und jemand wie ich, der den Anspruch hat, ich sage selber immer, ich muss selbst mein bester Mitarbeiter sein, auch im Unternehmen. Und du musst eine Vorbildsfunktion sein. Du musst nicht nur mit dem Mund reden, sondern du musst auch Taten sprechen lassen, indem du selber Erfolge erzielst, Umsätze generierst, Kunden vernünftig berätst und Kunden dich auch vernünftig empfehlen. So, und das musst du vorleben. Das konnte ich aber bei der Telis deutlich besser als bei der Vermögensberatung. Bei der Telis ist es aber so, dass halt ständig ja, Vereinbarungen getroffen wurden mit mir innerhalb dieser Direktion oder wie man das auch nennt, die halt nie eingehalten wurden von diesen Leuten.
Schwierig für eine geschäftliche Beziehung. Also ganz, ganz wichtig vielleicht nochmal, das war jetzt halt in deinem persönlichen Fall so, das ist jetzt auf gar keinen Fall eine generelle Aussage, die auf die Telis komplett zutrifft.
Genau.
Ne? Also ich bin auch sicher, dass es auch da Leute gibt, die sich an ihr Wort halten. Aber gerade in deinem Fall war das halt so, dass ja Zusagen gemacht wurden, die nicht eingehalten wurden, richtig?
In meinem Fall war das mit den Leuten so in dieser Position. Ich rede nicht von der Telis allgemein. Es gibt, ich habe es auch mitbekommen, innerhalb der Telis auch andere Direktoren und sonstiges, die halt genau das Gegenteil sind, die das leben, die das sauber machen, die es vernünftig, alles schön und gut. Aber ich rede halt immer von den Leuten, mit denen ich zu tun hatte. So, und mit den Leuten, wo ich zu tun hatte, sage ich dir ehrlich, war das schon das Beste, dass ich die Telis dann verlassen habe. Vielleicht, wenn ich andere Menschen kennengelernt hätte, wäre ich heute noch bei der Telis und wäre in meinem Film gewesen. Ne? Mhm. Also das kann ich dir halt nicht sagen. Ich habe halt nur diese gewissen Leute kennengelernt und mit diesen Leuten kann ich mich halt null identifizieren. Das habe ich denen auch ins Gesicht gesagt. Ich stehe nicht hinter dem, was die sagen, wie die arbeiten, wie die ihre Marketing machen. Da stehe ich 0% hinter. Deswegen war für mich klar, ich muss einen anderen, meinen eigenen Weg gehen, damit ich nämlich nicht nochmal in diese Situation komme.
In der du schon mal bei der DVG dann entsprechend warst.
Genau, richtig, ja.
Wie lange warst du dann insgesamt bei der Telis?
Ich glaube, 1,5, 2 Jahre.
Das heißt, du hast es getestet, wie man Unternehmensberater für den privaten Haushalt ist.
Genau, ich war kurz, also ich war indirekt Kanzleimanager, ich war kurz davor, meinen Kanzleimanager zu schreiben, hätte es auch geschafft, habe aber direkt gekündigt, weil ich wollte nicht die Kanzleimanager Position nicht schaffen und dann kündigen, weil dann hätte jeder gesagt, ja, guck mal, der hat es nicht geschafft und jetzt ist er, keine Ahnung, ein Schnacker und so, jetzt ist er woanders hingegangen, sondern ich war wirklich kurz davor und habe dann gekündigt, damit die halt sehen, okay, der hätte auch seinen Kanzleimanager machen können, wenn er wollte, aber er hat es nicht gemacht, er hat gekündigt.
Auch in gewissermaßen dein Gesicht einfach zu wahren, ne?
Genau, vor allem, wir haben auch Gespräche geführt mit den entsprechenden Positionen, so und ich habe den halt versucht, offen und ehrlich zu kommunizieren, wohin mein Weg führt, was ich vorhabe. Man hat so getan von diesen Personen, so als würde man das akzeptieren, war demnach aber nicht so.
Okay, das bedeutet dann, dass du nach 1,5 Jahren Telis entschieden hast, dann den nächsten Strukturvertrieb auszuprobieren. Welche war das?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also ich habe nach der Telis tatsächlich für mich gemerkt, dass ich für mich alleine arbeiten muss. Ich habe vieles gelernt. Ich habe bei der Telis auch viel gelernt. Also das ist ja das Krasse, Russland. Ich musste ja bei der Telis nach 7 Jahren meinen 34D nachholen. Weil bei der DVAG hast du keinen 34D. Du hast ja Haftungsdach durch die Gesellschaft.
Das muss ich ja mal kurz korrigieren. Also bei der DVAG als DVAGler hast du schon einen 34D. Allerdings hat den 34D Absatz 7. Und 34D Absatz 7 ist der Ausschließlichkeitsvermittler, der ausschließlich eine Gesellschaft und ein Produkt vermitteln darf, und zwar für das er ein Haftungsdach von der Gesellschaft hat.
Genau.
Das heißt, ja, in Anführungszeichen Gänsefüßchen ist es kein echter 34D, sondern ein sehr, sehr stark eingeschränkter 34D. Und mit diesem 34D darfst du halt nur ein Produkt vermitteln. Ich persönlich halte das für sehr, sehr schwierig, weil es gibt Vermögensberater, die einen Rabe im Nachnamen haben, die darüber sprechen, dass die DVAG glänzt mit Weiterbildung und Ausbildung für dich als Berater und die sind alle super, super, super ausgebildet und toll und sind viel besser als beratungsfreie Plattformen oder sonst irgendwas. Aber am Ende haben die Leute nicht mal die IHK-Erlaubnis, um Versicherungsprodukte miteinander zu vergleichen, zu bewerten und richtig anzubieten. Das finde ich schon mal sehr, sehr schwierig. Ne? Und der zweite entscheidende Punkt in dieser Geschichte ist, ich glaube, das ist jetzt hier ganz eindeutig meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass das auch so gewollt ist. Erstens, damit natürlich nur ein Produkt verkauft wird, dass du gar nicht erst auf die Idee kommst, was anderes zu verkaufen. Und zweitens, weil es dir dann maximal schwerfällt, Fuß im Markt zu fassen, außer der DVG, weil du halt kein 34D hast, weil du halt Kündigungsfristen hast. Gut, da hattest du, glaube ich, nichts mehr zu tun. Du hast einen Aufhebungsvertrag bekommen, ne?
Nee, ich habe 2 Jahre Kündigungsfrist gehabt.
Okay, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, ne? 2 Jahre Kündigungsfrist, wo du schon mal vertraglich nirgends anders einreichen darfst und gucken musst, wie du finanziell klarkommst und gar nichts anderes machen darfst, weil du kein 34D hast.
Ne? Genau, das waren bei mir, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2 Jahre Kündigungsfrist und dann kam der neue Vertrag und dann ist es runter, glaube ich, auf 1 Jahr. Ich konnte dann aber fristlos kündigen, weil die DVAG bzw. mein damaliger Ausbilder viele Sachen gemacht hat, die nicht korrekt waren und das war dann gerichtlich alles so und lief über Anwalt und dann kamen wir da fristlos raus.
Also hattest du da so mehr oder weniger Glück im Unglück?
Glück im Unglück, ja, kann man sagen. Also aufgrund dessen, dass der Ausbilder, der nicht mal aktiv ist heutzutage, sehr habgierig war, hat er halt Fehler gemacht und die kamen dann mir zugute.
Nice. Finde ich auf jeden Fall gut an dieser Stelle. Ich wollte jetzt fragen, wie du mit der Kündigungsfrist umgegangen bist, weil viele Leute, habe ich auch in meiner letzten Podcast-Episode oder in einer der letzten Podcast-Episode angekündigt, die sind sich gar nicht bewusst, wie lange so eine Kündigungsfrist gehen kann.
Ne? War mir auch nicht bewusst.
Da stehen so Formulierungen wie 12 Monate zum Jahresende. So, wenn du jetzt im Dezember 2023 kündigst, bist du halt, Januar 2025 raus oder Ende Dezember 2024.
Ich glaube, bei mir war das auch irgendwie sowas. Zum Jahresende, irgendwie sowas war das.
Ja, und wenn du im Januar 24 kündigst, dann bist du halt erst zu Dezember 26 raus. Und 2 Jahre deines Lebens Ketten anzuhaben und nicht frei agieren zu können, ich glaube, das ist nicht nur finanziell, sondern auch psychisch sehr belastend.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, in dem Moment, wo jeder weiß, dass du gekündigt hast und nicht mehr dazugehörst, wird auch mit dir entsprechend umgegangen, ne?
Ja. Für alle, die hier zuhören, die von dieser Kündigungsfrist so ein bisschen Respekt haben, lest euch auf jeden Fall eure Verträge durch. Kontaktiert gerne einen Anwalt. Wenn ihr da Hilfe braucht, könnt ihr da gerne auf uns zukommen. Wir bieten da auch durch unsere Anwälte eine spezielle Rechtsberatung an. Und ganz, ganz wichtig, beobachtet den Vertrieb, wie er in der Kündigungsfrist mit euch umgeht. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Vertriebe, die euch dann den Zugang zum System sperren, wo ihr eure Kunden nicht mehr anfassen könnt und nicht mehr betreuen könnt. Es gibt Vertriebe, die euch Provisionssperren reingeben. Es gibt auch andere uncoole Dinge, wie dass eure Kunden angerufen werden und denen erzählt wird, dass ihr aufgrund Falschberatung eure Lizenz verloren habt und dann nicht mehr tätig sein dürft und dann werden die Kunden umgedeckt. Sollte euch eine solche Sache passieren, kontaktiert unbedingt einen Anwalt, denn in dem Fall besteht für euch unter Umständen, genauso wie bei Osman hier, eine Sonderkündigungsrecht und ihr könnt vielleicht früher raus. Kannst du sagen, was bei dir zum Sonderkündigungsrecht geführt hat oder ist das eine Sache, die unter Verschluss bleiben muss?
Ich glaube, ich kann das sagen. Mein damaliger Ausbilder hat einfach meine Kunden angerufen und hat, obwohl ich in der Kündigungsfrist war, den Leuten mitgeteilt, dass ich ausgeschieden bin und dass er jetzt der Kundenbetreuer ist.
Ja, genau das meinte ich gerade. Es passiert in den Vertrieben sehr, sehr häufig. Häufig ist das zugunsten des Vertriebs, der noch in der Kündigungsfrist ist, weil zum einen hat er dann die Möglichkeit, auf Sonderkündigungsrecht sich zu berufen und früher aus dem Vertrag zu kommen, weil das ist ja dann kein Vertrauensverhältnis mehr zwischen Arbeitgeber, sage ich mal, oder zwischen Vertrieb und Vertriebler. Und was halt auch geil ist, was viele Vertriebler oder Vertriebe gar nicht bedenken, ist, dass die Kunden ja auch nicht dumm sind. Die haben ja immer noch die Handynummer des Beraters und rufen dann meistens an und fragen, hey, was ist denn da los? Stimmt das, was da erzählt wurde?
Richtig.
So war es wieder. Genau, und dann bist du wieder mit dem Kunden in Kontakt, hast hier seine Daten auf legale Weise wieder beschafft, weil er dich angerufen hat und in dem Fall hast du wieder Kontakt zu ihm. Das ist aber ein anderes Thema, das soll auch keine Rechtsberatung ersetzen, ihr müsst auf jeden Fall mit einem Anwalt sprechen. Osman, jetzt warst du 1,5 Jahre bei der Telis und auch da gibt es Kündigungsfristen. Wie bist du da rausgekommen?
Alles rechtlich, alles vor Gericht, alles hin und her, Anwalt etc. etc. Das war auch eine sehr langwierige Sache, die teilweise aktuell immer noch läuft. Deswegen würde ich da ungern so viel zu sagen, beziehungsweise ich möchte jetzt ungern was Falsches sagen. Es
Vollkommen in
war.
Ordnung, wenn es unter Verschluss bleiben muss, weil das einfach noch nicht spruchreif ist, dann ist vollkommen okay, du musst da keine Details nennen. Aber so wie ich das raushöre, hast du echt viele Anwaltskosten gehabt durch die Strukturvertriebe.
Ja, also ich wünschte, ich hätte von Anfang an gewusst, dass es Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel über die Fondsfinanz etc., dass du halt genau in solchen Themen Profis hast, die dich beraten, die, bevor du überhaupt kündigst oder sonstiges, deinen Vertrag angucken. Teilweise kennen die das schon und dann anwaltlich auch zur Verfügung stehen, weil es deren täglich Brot ist. Ne? Aber wusste ich nicht, hätte ich mal von Anfang an so einen Anspruch nehmen sollen. Dann hätte ich mir vieles gespart.
Das, was Osman gerade meinte, ist, das ist der spezielle Rechtsanwaltsservice der Fondsfinanz. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt uns gerne auf Instagram einfach eine Nachricht. Da können wir euch vielleicht unter Umständen sogar helfen. So,
Genau.
jetzt bist du allerdings bei der Telesse raus und hast entschieden, okay, ich möchte jetzt, ich würde sagen, richtiger, echter Unternehmer werden.
Ja.
Und dann ging es wohin?
Also dann ging es erstmal nirgendwo hin. Ich habe quasi als Makler dann angefangen für mich zu arbeiten über blaudirekt. So, und ich habe bei der Telis schon gemerkt, dass das, was da läuft, nicht das ist, wo ich mich in 5 Jahren sehe, sondern ich will Geschäftsmann werden, ich will mein eigenes Unternehmen führen. Und so kam es dann, dass ich die Kanzlei für Finanzdienstleistungen Oehmel und Partner ins Leben gerufen habe und dann angefangen habe, wirklich für mich zu arbeiten und für mein Unternehmen und für mich als Geschäftsführer zu fungieren und wirklich quasi über Promille zu sprechen. Da kam ich dann das erste Mal wirklich in Berührung mit Promille und wie man überhaupt seine Provision ausrechnet, wusste ich bis dato nie. Also das habe ich tatsächlich, musste mich das erste Mal damit beschäftigen, was man überhaupt verdient, wie sowas überhaupt läuft, wie reiche ich das ein, wie kommuniziere ich mit den Gesellschaften direkt und so weiter und so fort.
Ja, darüber werden wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Promilleberechnung, dass man seine Umsatzplanung auch wirklich mal machen kann und Einnahmen.
Genau.
Das wird noch ein Thema sein. Was mich jetzt persönlich interessiert, was hat sich für dich geändert ab dem Moment, als du realisiert hast, dass du wirklich zu 100% für dich arbeitest.
Das war, dass mich keiner angerufen und genervt hat. Also es wollte keiner von mir wissen, was ich nächsten Monat plane. Also ich habe einfach meine Ruhe gehabt.
Hattest du auch irgendwie eine andere Motivation dann für dich zu arbeiten? Oder hat sich denn
Ja.
grundsätzlich was bei dir geändert, wo du sagst, hey, es war einfach befreiend, weil so wie sich das für mich angehört hat, dass du bisher immer die Schwierigkeit, dass du entweder einfach sehr, sehr hohen Druck hattest, weil du gewisse Einheitenzahlen und sonst irgendwas erfüllen müsstest und unter gewissen Vorgaben arbeiten musstest, entweder nur ein Produkt anbieten oder eben unter gewissen Vorgaben, die dir im Strukturvertrieb einfach gegeben wurden. Und so wie du es bisher besprochen hast und gesagt hast, hey, mal ein eigenes Unternehmen führen, mal für sich selbst arbeiten, gab es da für dich auch irgendwie Momente, wo du sagst, hey, das hat mir persönlich mehr Motivation gegeben, weil es jetzt meins ist?
Genau, ich konnte ja sehen, was bei der DVAG in meinem Umkreis nicht richtig lief. Ich habe gesehen, was bei der Telis in meinem Umkreis nicht richtig lief. Und ich habe mir gedacht, ich kann das selber besser, aber für mich. Ich wollte einen eigenen Unternehmenswert schaffen. Die Hauptargumentation war ja immer, wenn du es machst, mach es für dich. Und ich habe dann gesagt, ich will niemanden mehr dazwischen haben. Es reicht mir, dass Leute immer an mir Geld verdienen. Und es war immer so ein Insider-Running-Gag. Früher bei der DVG und auch bei der Telis hast du Osman, hast du Umsatz. Weil jeder wusste, dass ich immer arbeite. Und ich dachte mir dann immer so, ja, für euch ist das lustig, aber nur weil irgendeine Person mich irgendwo angequatscht hat, hat er jetzt ein Anrecht, weil er mich zu einem Gespräch geholt hat, an mir mit Geld zu verdienen. Und das hat mich mega angekotzt. Ich wollte nicht, dass die Leute immer an mir Geld verdienen und ich dadurch weniger kriege. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich habe gesagt, Mann, es soll keiner mehr was abkriegen. Gut, was jetzt bei Blau, weil ich unter einem Maklerunternehmen da war, jetzt auch nicht wirklich besser war, aber ich habe zum Glück die Kurve dann bekommen und habe dann tatsächlich angefangen mit der Fondsfinanz zu arbeiten. Und da war das das erste Mal wirklich so nach 10 oder 11 Jahren, Finanzdienstleistungskarriere, dass ich gesagt habe, ich bin endlich angekommen. Ich habe es geschafft. Ich habe diesen riesen Berg vor mir gehabt und ich war ganz oben auf der Spitze und habe gesagt, ja, jetzt bin ich angekommen. Ich will nur noch für mich und für mein Unternehmen und für meine Mandanten arbeiten, beziehungsweise wirtschaften. Ich will auch mal irgendwann, wenn mein Unternehmen so groß ist, sagen können, hey, das Unternehmen läuft finanziell so gut, wir können jetzt, keine Ahnung, andere Anschaffung machen, Büroräume erwerben, kaufen, etc. Warum immer anmieten? So, also dieses Standard-Business-Denken, was man dann am Anfang hat. Ich wollte die Welt erobern und ich wollte halt, wenn ich in Gesprächen mit Geschäftsführern etc. bin, auch mal sagen, bin auch Unternehmer und mein Unternehmen ist so viel Millionen Euro wert als Beispiel. Ich wollte, wenn ich zur Bank gehe, nicht sagen, ja, das ist meine Abrechnung. Ach ja, ich bin selbstständig, ich habe trotzdem Abrechnung. Sondern ich wollte sagen, das ist mein Firmenwert, ich bin Osman Önel, das ist meine Firma, sie ist 100 Millionen wert und ich will dieses Haus oder diese Immobilie kaufen. Und da gibt es keine Diskussion. So habe ich es immer gedacht.
Bist du jetzt schon mit deiner Firma 100 Millionen wert?
Ach, man munkelt.
Mal Spaß beiseite, wenn wir schon über Zahlen reden. Kannst du offen darüber sprechen, wieso deine Verdienste während deiner Strukturvertriebszeit waren und was sich verändert hat, seit du halt wirklich für dich arbeitest, also seit du Makler bist?
Ja, also in der DVAG war höchst, All-Time-Rekord war 102.000, die ich im Jahr verdient habe. Bei der Telis gab es mehr Provision, da war die Beratung auch einfacher. Da habe ich im besten Jahr 150.000 verdient und als Makler teilweise das Vier-, Fünffache.
Okay. Also hat sich schon auf jeden Fall zumindest finanziell gelohnt, diesen Schritt zu gehen.
Genau, wir haben auch umfirmiert, wir haben halt auch mehrere Firmen, die wir jetzt in Gründung haben. Wir haben Partner, wir haben richtige Angestellte, Vollzeitangestellte, wir haben eigene Mediendesigner. Also wir sind ein richtiges Unternehmen, was richtig gute, gesunde Umsätze fährt und auch sich gewisse Anschaffungen leisten kann, etc.
Das ist auf jeden Fall stabil. Hast du auch irgendwo, wie soll ich sagen, also in Strukturvertrieben wird ja häufig immer gesagt, du darfst auf gar keinen Fall Makler werden, weil du hast Haftung, du bist alleine und keiner unterstützt dich und du hast keine Möglichkeiten, Dinge zu vergleichen. Bei uns hast du kostenlose Software und so weiter. Frage 1, wurde dir das auch so kommuniziert?
Ja, natürlich. Mir wurde immer gesagt, Makler leben nur davon, dass sie ständig ihre Verträge umdenken. Das wurde mir immer so gesagt. Du hast 200 Kunden und jedes Jahr machst du alle Verträge neu. Damit verdienst du dein Geld. Dann dachte ich mir, boah, Alter, ich habe gar keinen Bock drauf. Ich bin noch Osman. Ich bin noch, in 10 Jahren habe ich 20 Leute und dann wird gar nicht mehr gearbeitet. So, das wurde immer gesagt. Aber
Okay,
ist nicht.
was ist so deine persönliche Erfahrung, die Realität, die heutzutage die Maklerschaft betrifft? Also kennst du auch andere Makler oder kannst du nur aus
Ja,
deiner eigenen
natürlich.
persönlichen Erfahrung sprechen? Oder wie schaut es denn aus? Wie ist die Maklerwelt wirklich?
Also ich kenne Makler, die sind Makler, Makler, die fahren den ganzen Tag durch die Gegend, beraten ihre Kunden, haben ihre Maklerbüros etc. Und ich kenne halt Makler, Unternehmen, Geschäftsführer, die halt Leuten dabei helfen, in der Finanzdienstleistung klarzukommen und halt Coachings anbieten etc. Also, und die machen es alle erfolgreich. Und dieses Thema mit, dann bist du verantwortlich für alles, musst die Haftung übernehmen. Ja, aber unser Leben, in unserem Leben sind wir generell immer für uns selbst verantwortlich. Weißt du, wie ich meine? Also egal, was du tust oder nicht da draußen, dafür musst du immer gerade stehen. Also kann ich das doch im Beruf genauso. Und es ist halt immer ein bisschen wischiwaschi, wenn man sagt, ja, da stehe ich dafür oder da kann ich dafür gerade stehen oder hier bin ich verantwortlich dafür. Aber nee, im Beruflichen möchte ich das nicht. So, und ich, natürlich will ich für mich gerade stehen und im Beruflichen für mich die Haftung übernehmen, weil ich auch genau weiß, was ich mache und was nicht. Wenn du deine Arbeit zu 100% richtig machst und vernünftig machst, ja, wo ist denn das Problem?
Ich denke, das ist halt mit der wichtigste Schlüsselpunkt, weil zum einen gibt es ja nicht das Strukturvertrieblerrecht und das Maklerrecht, sondern es gibt das Vermittlerrecht. Ja,
Genau.
es gibt ein Gesetz, was alle Vermittler betrifft und dort sind ganz klar die Haftungskriterien definiert. Zum anderen, auch in dem Strukturvertrieb, wenn du Scheiße baust, also sagen wir arglistig falsche Beratung machst oder sonst irgendwas,
Ja.
kriegst du mit dem Lineal auf die Eichel geklopft. Und zwar
Genau,
richtig
aus
hart.
dieselben Konsequenzen.
Da hast du
Es
dieselben
ist.
Konsequenzen. Und wenn du sauber, gewissenhaft arbeitest, hast du da eh nichts zu befürchten. Da haben wir mit Norman Wirth auch schon mal eine richtig lange Podcast-Episode darüber aufgenommen. Die heißt Ein Rechtsanwalt klärt auf. Wenn ihr noch nicht gehört habt, scrollt mal ein bisschen weiter runter im Podcast, da findet ihr die. Haben wir das wirklich ausführlich besprochen. Allerdings, was der wichtigste Punkt ist für mich in dieser Geschichte auch noch, und selbst wenn du aus Versehen mal was falsch machen solltest, nicht jeder ist ja unfehlbar, dann hast du ja immer noch die gesetzlich vorgeschriebene Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, die dich im Zweifel auch auffangen kann. Also
richtig.
Das Haftungsthema verstehe ich schon mal gar nicht. Und meine Erfahrung in diesem Bereich bezüglich dem Thema, ja, als Makler bist du alleine, sieht so aus, du kannst alleine sein, wenn du willst. Du kannst, gar kein Problem. Aber du kannst dir halt auch ein riesen Netzwerk aufbauen mit Freunden, die dir wirklich Unterstützung geben können, wenn du sie brauchst. Und was sage ich immer wieder in diesem Podcast, aber ich sage es nochmal, was dich halt auch wirklich weiterbringt, weil du nicht nur die Meinung kriegst, die du im Strukturvertrieb von deinem Strukturvertriebskollegen kriegst, die seit Jahren nichts anderes erzählen, sondern auch mal Meinung von Leuten kriegst, die mal was anderes ausprobiert haben als du jetzt. Du kommst auf neue Ideen, kommst auf neue Perspektiven und du sorgst dann tatsächlich dafür, dass du dich als Unternehmer wirklich weiterentwickeln kannst, oder?
Ja, hundertprozentig. Du bist ja für dich und dein Unternehmen selbst verantwortlich. Das ist doch gerade das Schöne. Du kannst ja anderen Leuten diese Sicherheit bieten oder halt nicht bieten. So. Und wenn du der Meinung bist, du möchtest diese Verantwortung nicht übernehmen, dann sag halt Makler, Makler. Wenn du aber sagst, du möchtest groß hinaus, du möchtest Geschäftsmann werden, du möchtest alle Toren offen halten, du möchtest dich connecten, du möchtest Deals abschließen, du möchtest Firmen gründen, ja, dann kannst du das, dann kannst du deine eigenen Angestellten holen, du kannst denen doch die Sicherheit geben, du kannst doch richtiger Unternehmer, Geschäftsmann werden. Wo ist denn das Problem? Das Lustige ist, fällt mir gerade ein, wir haben immer bei der DVG so einen Kreisel gemalt, so da hieß es irgendwie, du bist erstmal Angestellter, dann bist du irgendwie Geschäftsmann, dann bist du Unternehmer und bla bla und dann wurde dir erklärt, als Angestellter arbeitest du für jemanden anderes und vertrittst deren Interessen, kriegst einen Lohn. Als, keine Ahnung, Geschäftsführer hast du zwar eine eigene Firma, vertrittst aber trotzdem die Interessen der Firma, verdienst mehr Geld und als Unternehmer hast du Leute, die dein Interesse vertreten und die verdienen dich dein Geld. Und dann gibt es, glaube ich, noch Investor und ein Investor nutzt Geld, um aus Geld mehr Geld zu machen. Und das haben sie uns bei der Vermögensberatung halt erzählt, ne? Wo du ja eigentlich genau weißt, dass du kein Investor in dem Sinne werden kannst, wenn du
und auch kein Unternehmer, das möchte ich jetzt genau, mal hart wie es jetzt sagen. Weil solange du einen Handelsvertretervertrag hast, bist du kein Unternehmer. Du hast kein eigenes Unternehmen in der Regel. Du zahlst mit deinem persönlichen Einkommenssteuersatz die volle Steuerhöhe auf alle Einnahmen, die du hast. Du haftest mit deinem persönlich verdienten Vermögen für das komplette Geld, was du verdient hast. Und da gibt es noch aus meiner Sicht eine Liste von Nachteilen. Da könnten wir uns jetzt 10 Minuten darüber austauschen, indem ich die einfach nur aufzähle. Das hat nichts mit Unternehmertum zu tun, aus meiner persönlichen Sicht.
Da gibt es ja auch, glaube ich, die Freiheitsseite von der Fondsfinanzfirma, ne?
Fondsfinanzfirma/Freiheit, genau. Da ist das alles aufgeführt. Können wir übrigens in die Shownotes verlinken, sodass ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen könnt, Leute. Das Besondere bei dir ist jetzt, im Vergleich zu vielen anderen, die ich in der Branche kenne und mit denen wir zusammenarbeiten, dass wir auf unserer Seite sehr, sehr krass auf Digitalisierung setzen, Facebook-Werbung, Lead-Generierung und damit halt entsprechend unsere Kundenakquise aufbauen. Das ist halt die Stärke, die wir mit unserer Unternehmung haben. Du bist da jetzt, würde ich sagen, eher oldschool unterwegs und hast diese Lead-Generierungsthematik für dich noch nicht so ganz entdeckt, aber trotzdem schreibst du ja massive Umsätze. Was würdest du sagen, was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Also Empfehlung. Ich arbeite überwiegend nur auf Empfehlung. Es ist wirklich so. Du kannst alle Mitarbeiter hier fragen im Office. Ich kriege am Tag, keine Ahnung, 3, 4 Nummern zugeschoben. Ich habe sogar jetzt mittlerweile einen neuen Partner dazugeholt, den Gerrit, der mit mir meinen Bestand betreut, weil ich nicht mehr alles, ich muss das koordinieren. Wir haben sogar noch jemanden dazugeholt, der den Bestand betreut, einen Angestellten. Ich gehe tatsächlich, also durch meinen Kampfsport und so weiter, kommen auch halt immer Leute auf mich zu. Es fängt an, ich gehe zum Training, ich komme mit einem schicken Auto angefahren, ich steige aus, die Leute wissen, der macht Business, Social Media, das funktioniert alles bei ihm. Dann kommt der Erste. Hey Osman, ich habe mal eine Frage, ich habe da so einen Versicherungsberater, kannst du mir mal sagen, der hat gesagt, das kostet so viel, ist das normal? Ich sage dann immer pauschal, weiß ich nicht, muss ich mir im Detail angucken, können wir gerne in Ruhe nochmal drüber sprechen. Ich bin jetzt gerade beim Sport und ich habe gar keinen Bock darüber zu reden, sorry, aber gib mir deine Nummer, ich melde mich nachher bei dir oder morgen bei dir. So, dann setze ich mich mit ihm hin, gucke mir natürlich seine Sachen an, versuche natürlich alles für ihn zu optimieren, wenn es geht, wenn nicht, lasse ich es so. Ich spreche offen und ehrlich mit ihm, ich baue mit ihm Finanzpläne auf, er kriegt von mir quasi einen Plan dahingestellt, wie er gewisse Ziele, die er erreichen möchte, erreichen kann, ohne dass ich ihm zu viel Geld nehme. Ich sage auch immer klipp und klar, sag mir, was dein Bauch dir sagt. Was sagt dein Bauchgefühl? Wenn du sagst, 100 Euro sind deiner Meinung nach zu viel oder für dein Bauchgefühl zu viel, dann ist das okay. Dann nehmen wir halt nur 30 Euro. Ja, tatsächlich, mit 30 bin ich zufrieden. Ich sage, alles gar kein Problem. Und dann arbeite ich das mit ihm ab. Der ist mega happy, mega zufrieden. Und der geht dann zu seinem Kollegen und sagt, schau mal, ich habe mit dem Osman gesprochen, der ist offen, der ist ehrlich. Der hat mir auch gesagt, nein, das ist zu viel, mach mal lieber weniger. Und so baut sich das dann immer weiter auf. Oder die Leute kennen mich in der Umgebung, die kommen auf mich zu, sagen, hey, ich habe da einen Kollegen, der hat das und das Unternehmen, der wollte jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu einer Allianz oder so gehen. Ich habe gesagt, der Osman, der vergleicht das, hör dir doch meine Meinung an. Oder überall, wo ich immer essen gehe. Keine Ahnung, der Kellner guckt auf meine Uhr, sagt, du bist Geschäftsmann. Ich sage, wie kommst du drauf? Ich habe deine Uhr gesehen. So, dann sage ich, ja, okay, dann kommen wir so ins Gespräch. Und dann sagt er, was machst du beruflich? Ich sage, ich bin Finanzdienstleister, ich mache das und das. Und dann kommt immer automatisch, ich habe da ein paar Sachen, kannst du das für mich klären? Ich sage, ja, kommt ganz drauf an, ne? Und dann macht man so ein bisschen seine Scherze und ich bin halt viel unterwegs. Ich lerne überall Menschen kennen und ich liefere einfach ab. Ich mache immer eine Gegenüberstellung. Was hast du jetzt? Was hast du danach? So, wie viel sparst du? Was kann man mit dem Geld machen? Er kriegt eine vollumfängliche Beratung und der Kunde ist zufrieden und empfiehlt mich. Das heißt, wenn ich seine ganzen Tabellen und so weiter, manchmal, ich druck die sogar extra aus, lege ihn die auf den Tisch und in der Regel ist es dann so, wenn ich gehe, kommt dann irgendwie, keine Ahnung, Mutter, Vater, Bruder, Schwester rein, sieht die Tabelle, sieht die Ersparnis in 1, in 5, in 10 Jahren und sagt, hä, was ist das? Warum zahle ich so viel? Warum du nicht? Ja, das hat mir gerade der Berater gemacht. Ich will das auch. Und schon zack, wieder der Nächste. Bei mir kriegen Pärchen und so weiter auch immer WhatsApp-Gruppen, wo ich dann mit denen kommuniziere. Und dann geht es direkt weiter, hey, hast du mal Zeit? Meine Mutter braucht auch, mein Onkel braucht auch, mein Vater braucht auch. Und man kriegt halt einen vollumfänglichen Service bei mir. Und das machen die meisten nicht. Ich bin 24/7 am Handy. Also wenn ich einen Tag nicht antworte, bin ich entweder tot oder schwer krank. Also jeder weiß das. Und das ist halt auch so ein Ding, wo die Leute immer sagen, Osman erreichst du immer, egal ob Sonntag oder nicht. Ich saß gestern auch im Büro, habe gestern auch mit Kunden gemeinsam Sachen bearbeitet und so weiter für Steuererklärung. Also das Ganze, wenn du alles zusammenwürfelst, sind die Leute mega happy, mega zufrieden. Ich erzähle ihnen keinen Scheiß. Ich bin kein Blender. Ich bin kein Vollidiot, der nur irgendwas erzählt, damit ich einen Kunden gewinne. Manchmal sage ich auch zum Kunden, das ist alles gut, lass es doch einfach so. Echt? Willst du?
Würdest du
Ja,
sagen,
lass
dass
das
du
so.
da, würdest du sagen, dass du da irgendeine krasse geheime Ninja-Empfehlungstechnik hast? Oder hast du da einfach Fleiß und Disziplin reingesetzt und das hat sich rumgesprochen?
Ein bisschen von beiden. Also jeder weiß es. Ich mache natürlich auch ein bisschen was fürs Marketing, ob wir jetzt halt so sowas wie bei Octagon MMA einen Kämpfer sponsoren oder jetzt halt wieder einen neuen Deal eingeholt haben mit dem Dschihad Akiba, der vor 20.000 Menschen gekämpft hat in der Köln-Lanxess-Arena. Richtig krass. So, und der ist halt auch so ein Idol für die Leute. Und wenn er natürlich mit mir wirbt, die Leute kommen auf mich zu. Aber das Geheimrezept an sich gibt es nicht. Es ist einfach nur Fleiß, harte Arbeit, am Ball bleiben und natürlich einen ehrlichen, offenen, klar kommunizierenden Job machen. Wenn ich zum Kunden gehe, gehe ich nicht hin und sage, oh, jetzt nehmen wir mal eine Liste, nehmen wir mal 5 Leute, die auch diese finanziellen Vorteile in Anspruch nehmen sollten. Nein. Die Leute sehen bei mir, dass das, was ich mache, kein Gequatsche ist. Die sehen, dass das, was ich denen erkläre, auch so mache. Und ich sitze manchmal auch beim Kunden und zeige mein Depot. Ich sitze auch manchmal beim Kunden und zeige meine Investments oder meine Immobilien, wenn wir Kapitalanlagen vermitteln. Ich zeige denen das. Und die wissen, ja, der macht das, was er uns erzählt, macht er auch. Und ich will auch so sein wie Osman. Ich will auch schöne Uhren, schöne Autos und so weiter fahren. Und das macht er ja nur, weil er genau, ne, das nachmacht, was ich ihm sage. Und dann erfüllt er seine Ziele. Ich gebe ihm keine falschen Versprechungen. Und du weißt ja, manchmal ist es ja immer so, wenn du darauf pochst, auf Empfehlungen etc., dann kriegst du gefühlt immer keine oder schlechte Qualität. Ich spreche es ehrlich gesagt gar nicht an. Also ich spreche es gar nicht an. Ich sage immer, hey, hier, es gibt ja auch gewisse Software, wo du Videos verschicken kannst und so weiter. Das machen wir auch. Wir machen alles. Jeder irgendwie empfiehlt mich irgendwie oder mein Unternehmen. Ich kann ja auch ehrlich gesagt nicht sagen, was das kein Rezept ist. Ich mache einfach immer. Ich sorge immer dafür, dass meine 100er-Liste voll ist.
Also haben wir das damit immer noch, ja?
Nein, ich habe natürlich keine 100er-Liste mehr.
Okay. Ich persönlich finde es sehr, sehr spannend, weil für mich hört sich das alles so an, als würdest du einfach alles, was du in den letzten Jahren gesetzt hast, konsequent, diszipliniert durchsetzen und einfach fleißig sein. Und daraus ergibt sich halt ein entsprechendes Ergebnis.
Genau.
Hat nicht so viel mit Talent oder irgendeiner Magie zu tun, ne?
Nein, ich sage immer, Russland, das sage ich jedes Mal, ich bin nicht besser als die anderen, ich bin nur fleißiger. Ich mache das immer anhand eines Beispiels von Sport. Wenn wir beide jetzt anfangen, mit Tennis beispielsweise, ja, ich gehe fünfmal die Woche trainieren, du nur dreimal die Woche, dann ist es ja wohl klar, dass mein Fortschritt deutlich schneller vorangeht als deiner, richtig?
Ich
Wenn,
denke schon, ja.
ja, so. Und wenn du jetzt aber sechsmal die Woche trainierst und nicht nur fünfmal, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du mich einholst. Und im Prinzip ist es genauso mit mir. Wenn zum Beispiel jemand von Montag bis Freitag arbeitet, arbeite ich von Montag bis Sonntag. Das heißt, ich habe ja immer 2 Tage mehr, wo ich produktiv sein kann als der andere. Wenn du natürlich dann immer weniger arbeitest und ich immer mehr arbeite und immer mehr Angestellte reinhole oder Partner reinhole, die für mich genauso fleißig arbeiten, ist es klar, dass mein Wachstum natürlich deutlich schneller vorankommt als deiner. Und deswegen sage ich, ich bin nicht besser, ich bin nur fleißiger. Ich habe einfach verstanden, wie es geht. Das ist beim Kampfsport, beim Thai-Boxen, beim MMA genau das Gleiche. Wenn ich einmal die Woche trainieren gehe, brauche ich gar nicht erst anfangen, mit jemandem zu kämpfen, der zweimal die Woche jeden Tag trainiert, weil er immer einen Fortschritt hat, weil er einfach mehr macht als ich. Und wenn du genauso erfolgreich sein willst in dieser Sache, dann musst du einfach mehr machen. Ich habe sogar so eine eigene Formel für mich mal zusammengeschrieben. Das habe ich beim Vortrag auch immer gesagt. Erfolg ist die Summe der Zeit, die du mehr investierst, um besser zu sein als alle anderen. Und wenn du danach gehst, bist du immer erfolgreich.
Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan für alle, die noch nicht wissen, wie man erfolgreich und sehr fleißig und diszipliniert ist. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es hier den einen oder anderen gibt, der jetzt schon im Kopf hat. Aber wie schaut es denn aus mit Freizeit? Hast du denn überhaupt noch ein Leben? Wenn du von Montag bis Sonntag durcharbeitest und 12 Stunden am Start bist, dann lebst du ja eigentlich nur für dein Unternehmen, oder?
Richtig, mein Leben ist mein Unternehmen und mein Unternehmen ist mein Leben, weil das ist mein Lebenswerk. Also im Prinzip, natürlich habe ich auch noch Freizeit, Familie und so weiter und Sport, den ich mache. Leider kann ich, würde ich diesen Beruf nicht so erfolgreich machen, wäre ich professioneller Kampfsportler geworden, hundertprozentig. Aber ich musste irgendwo Abstriche machen, deswegen habe ich gesagt, ich muss den Kampfsport leider ein wenig zurückschrauben und mein berufliches weiter voranbringen, weil ich halt natürlich auch sehr viele Projekte und sowas unterstütze und halt dafür auch immer performen muss. Aber ja, ich hätte natürlich am liebsten gerne mehr Freizeit, aber es ist ein Agreement, ich komme damit klar. Warum? Weil ich es für mich selber vereinbart habe. Und jetzt kommt's, weil ich es für mich mache. Ich mache es nicht für ein anderes Unternehmen. Ich mache es für mich. Ich denke, guck mal, ich bin 33, Russland. Wenn ich jetzt bis 40 durchziehe, und bis 40 nicht geschafft habe, das Ganze so auf die Beine zu stellen, dass es von alleine läuft, dass ich ein gut laufendes, gut platziertes Unternehmen in dieser Branche habe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht.
Ja.
So. Und daran arbeite ich jeden Tag, um meinem Ziel immer ein wenig näher zu kommen, damit ich, wenn ich zur Ruhe in Anführungszeichen gehe oder was auch immer mit meinem Unternehmen mache, sagen kann, ich habe immer das Beste gegeben, ich habe immer alles gegeben, ich habe immer alles perfekt und korrekt meiner Meinung nach gemacht. Und ja, jetzt habe ich genug Freizeit, um das zu machen, was ich immer machen wollte.
Aber vor allem, wenn du das Ganze halt auch für dich machst, wenn es deins ist, dann investierst du da auch gerne Zeit und dann macht es auch Spaß, weil du halt entsprechende Ergebnisse siehst. Und ich bin mir auch sicher, dass du, wenn du mal ein bisschen Luft brauchst, auch mal 1, 2 Wochen Urlaub machen kannst, ohne dass du dir jetzt dafür irgendwie ewig Planung machen musst oder sonst irgendwas. Also bringt schon auch gewisse Freiheiten mit sich.
Ja, natürlich. Also ich bin nie 1, 2 Wochen im Urlaub. Also, aber das bin ich. Jeder andere kann das natürlich machen. Die Partner machen das ja auch. Ich bin halt so, weil ich halt in diesem Tunnel bin und ich will durchziehen. Es ist halt so, es kann jeder machen, wie er das für sich richtig hält, aber die Möglichkeit ist gegeben. Es ruft dich aber auch keiner an und fragt, warum habe ich eine Woche nichts von dir gehört? Warum bist du 2 Wochen da? Wieso machst du hier oder wieso machst du da? Du hast bestimmt auch irgendwelche Hobbys oder Dinge, die du gerne machst, oder?
Podcasts aufnehmen, Kunden beraten, Werbung schalten. Das ist so meistens
Okay.
das bei mir.
Welche Sache machst du vom Herzen gerne? Welche Sache liebst du?
Boah, ich habe einen Hund. Ich gehe super gerne mit meinem Hund raus, trainiere mit meinem Hund. Also Training mit meinem Hund ist eine Sache, wo ich echt cool finde. Also das mache ich von Herzen gerne.
Okay, jetzt stell dir vor, du würdest damit noch Geld verdienen. Wär viel cool. Geld.
Wäre sehr cool.
Sehr viel Geld. Siehst du, und so ist es im Prinzip bei mir. Ich mache das gerne. Also es ist für mich nicht, oh, ich muss jetzt arbeiten. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich morgens aufgestanden bin und gedacht habe, oh, jetzt muss ich arbeiten. Nein, also ich stehe auf, bam, ich bin sofort wach, ich will gleich ins Office, ich wohne ein paar Meter weiter, ich gehe zu Fuß rüber und dann bin ich on point und dann gebe ich Gas. Also für mich fühlt sich das nicht nach Arbeit an. Und Beruf kommt ja von Berufung und das ist meine Berufung.
Sehr, sehr inspirierend. Sehr, sehr inspirierend. Jetzt hast du, am Anfang hatte ich es ja schon gesagt, aktuell 87 selbstständige Partner und 5 Angestellte. Gibt es bei dir noch Kapazität, um von dir irgendwie zu lernen und mit dir in Kontakt zu treten oder dir vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen? Weil ich denke, es gibt hier ein paar Zuhörer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wie du mal vor ein paar Jahren im Strukturvertrieb warst oder die dich als Persönlichkeit einfach als inspirierend wahrnehmen und gerne mal mit dir in Verbindung kommen würden.
Gerne. Ich bin überall zu finden, ob es bei Social Media ist. Ich halte sogar Vorträge auf den Messen bei der Fondsfinanz, auf der MMM und auf der Hauptstadtmesse genau zu diesen Themen. Wir haben jetzt gerade eine Dokumentation gedreht über mich quasi als Lebenswerk in High Quality, was jetzt, glaube ich, im neuen Jahr veröffentlicht wird. Ich freue mich wirklich immer, wenn Leute auf mich zukommen und mir schreiben und sagen, wie hast du das gemacht? Kannst du mir dabei helfen? Wie bist du in dem Punkt weitergekommen oder sonstiges? Ich coache auch viele Berater. Wir bauen ja gerade auch eine eigene Akademie, eine Erfolgsakademie auf, wo ja genau das angesprochen wird. Sei es als Quereinsteiger oder halt als jemand, der aus der Branche kommt und eine Fachausbildung oder eine Führungskräfteausbildung will. Weil ich finde, ich habe einen sehr speziellen Weg hinter mir. Mein Weg hat sich quasi geformt dadurch, dass ich viel falsch gemacht habe. Also ich kann den Leuten erklären, was sie nicht tun sollten und habe halt reelle Beispiele, was ich denen auch an die Hand geben kann, wie man es auf jeden Fall nicht tun sollte. Die meisten Leute sagen ja immer, ja, ich habe den perfekten Weg und ich habe links und dann war alles richtig, rechts war alles richtig. Bei mir lief viel falsch. Ich bin viel auf die Fresse geflogen. Ich habe viel Scheiße gefressen. Aber irgendwann habe ich angefangen, diesen Geschmack zu lieben. Weißt du, wie ich meine? Und irgendwann habe ich dann angefangen, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ich will diese Fehler nicht mehr machen. So. Und das kann ich den Leuten beibringen. Ich kann den Leuten beibringen, wie du erfolgreich wirst, langfristig und nachhaltig ein eigenes Unternehmen aufbaust als Finanzdienstleister und vernünftige Umsätze generierst. Ne? Also viel mit Empfehlungsmarketing, Empfehlungsmanagement und so weiter und so fort. Gerne alle auf mich zukommen, mich anschreiben, mich ansprechen, mich anrufen, wie ihr wollt. Ich bin 24/7 ready.
Montag bis Sonntag, auch an Weihnachten.
Montag bis Sonntag, egal, Weihnachten, Neujahr, spielt keine Rolle.
Ja.
Nur beim Training bin ich nicht erreichbar.
Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Mir fällt dazu ein Zitat ein, was ich neulich gelesen habe. Wie war das nochmal? Der Schlaue, der macht jeden Fehler nur einmal, der Dumme wiederholt immer wieder denselben Fehler. Und ich glaube, du hast sehr, sehr viele Fehler in deinem Leben gemacht, wo du schon gesagt hast, und hast dadurch halt einfach auch im Vergleich zu vielen anderen Finanzdienstleistern nicht nur businessmäßig, sondern im Bereich Lebenserfahrung halt richtig viel Erfahrung, die du auch einfach mitgeben kannst und kannst auch dabei helfen, in unterschiedlichen Situationen zu helfen, wo die Leute vielleicht einfach mal nicht wissen, wie sie selbst vorwärts kommen, weil sie eben in einer ähnlichen Situation sind. Und deswegen abschließend nochmal, bevor wir diese Podcast-Episode zu Ende kommen lassen, hier hören ja super viele Leute zu, die jetzt auch gleich selber noch im Strukturvertrieb sind, die vielleicht selber denken, dass ihr Strukturvertrieb jetzt das Nonplusultra ist, weil ist halt so, du kommst halt da rein und dir wird von Tag 1 erzählt, dass das das Geilste ist und alles andere ist Schmutz und deswegen beschäftigst du dich halt häufig nicht mit anderen Dingen. Oder wie es vielleicht auch bei dir war, die halt finanziellen Druck haben, die Schwierigkeiten haben, sich zu motivieren oder sonst irgendwas. Hast du für all diese Leute, die den Weg für sich noch nicht gefunden haben, so wie wir bei denen gefunden haben, hast du da irgendwie einen Rat, einen Tipp, eine Empfehlung oder irgendwas, was du ihnen auf den Weg mitgeben kannst?
Ja, immer hinterfragen. Also stelle Fragen, hinterfrage gewisse Sachen. Ob es Verdienstmöglichkeiten sind, ob das irgendwelche anderen Dinge sind. Nicht, wie ich immer mit Scheuklappen durch die Gegend laufen und immer zu allen Ja und Amen sagen, was die nächsthöhere Position sagt, weil man immer denkt, das ist, der hat mehr Ahnung oder der ist besser oder der ist halt krasser unterwegs. Also, dass man wirklich sich mit dem gesamten Markt befasst, dass man auch mal auf eine Messe geht, dass man auch mal mit anderen Leuten spricht, dass man keine Angst haben muss, mit einem Makler oder mit jemand anders sich zu unterhalten. Ich habe mich nie mit Makler unterhalten, weißt du warum? Weil ich Angst hatte, dass sie mich zerpflücken.
Das ist sehr ehrlich.
Und sag ich, kein Witz, ich habe immer den Kontakt gemieden zu Maklern, weil ich wusste genau, was am Ende kommt. Dass sie mich auseinandernehmen. Und deswegen habe ich den Kontakt gemieden. Ich kann jedem nur empfehlen, meide nicht den Kontakt, such diesen Kontakt. Und wie gesagt, wir machen alle Fehler. Und es muss ja auch nicht grundsätzlich immer negativ sein. Kann ja sein, dass du, wenn du mit einem Makler sprichst, dich das noch weiterhin dazu befähigt, in diesem Strukturvertrieb zu bleiben. Vielleicht bist du der gemachte Strukturvertriebler. Vielleicht bist du es aber nicht, aber finde es wenigstens heraus. Guck doch mal, wie das Gras auf der anderen Seite der Wiese ist. Aber dieses Stumpfe, höre ich mir nicht an, gucke ich mir nicht an und wir sind die Besten, das ist blöd, das ist naiv, das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Einfach auch mal die andere Seite anhören. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille und einfach mal vielleicht auch ausprobieren oder mit jemandem sprechen, der es ausprobiert hat. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Das hätte ich mal machen sollen. Ich hätte mit richtigen Leuten sprechen sollen. Wir sind doch im Zeitalter von Social Media. Man sieht doch immer, alle schalten Werbung. Ich schalte ja auch Werbung. Ich sehe eure Werbung auch jedes Mal. Vielleicht werde ich noch Kunde bei euch mal gucken. Und dann kann man sich doch, man kann doch einfach anschreiben, Russland, ich hätte gern ein paar mehr Informationen. Du bist doch genauso eine. Natürlich würdest du dich doch mit den Menschen hinsetzen oder einen Call machen und sprechen und denen das ganz neutral erklären.
Auf jeden Fall. Und wir machen es den Leuten auch so einfach wie möglich. Das heißt, jeder, der hier zuhört, der kann in die Shownotes dieser Podcast-Episode gehen. Die findet ihr auf jeder Plattform, bei der ihr die Podcast-Episode anhört, unten in der Beschreibung. Da ist auch eine Webseite von uns, wo ihr euch einfach durchlesen könnt, wenn man mit uns zusammenarbeiten kann. Da ist die Möglichkeit, seine Kontaktdaten zu hinterlassen, damit wir uns bei euch melden. Ihr könnt sowohl Osman als auch mich einfach auf unseren Social Media Kanälen besuchen und da einfach mal ganz dreist eine DM schreiben. Die wird auch tatsächlich beantwortet von uns persönlich. Ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr wollt. Und auch hier mein Appell an euch, habt da keine Angst. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass ihr einfach eine Meinung bekommt, die ihr bisher noch nicht kennt. Das ist aber
Genau.
erstmal neutral. Das muss nicht bedeuten, dass jemand euch davon zu überzeugen wird, etwas komplett anderes zu machen oder dass jemand euch zerpflückt oder dass jemand euch irgendwie euer Weltbild zerstört oder sonst irgendwas, sondern ihr habt dann einfach nur eine weitere Meinung, die ihr in eure Entscheidungsfindung mit einbeziehen könnt. Und basierend darauf, wenn ihr genügend Meinungen gesammelt habt, genügend Referenzen, genügend Vergleichsmöglichkeiten, dann könnt ihr euch ein Gesamtbild machen und entscheiden, ist der Weg, den ich jetzt gerade gehe im Strukturvertrieb, das Richtige für mich? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch, super Entscheidung, du hast dein Lebensziel fast erreicht und bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg dahin. Falls nein, dann sprich doch mal mit anderen Leuten und prüfe, welche Möglichkeiten gibt es da noch und gibt es da nicht vielleicht eine Möglichkeit, die besser für dich wäre?
Genau, und weißt du, was auch schön ist? Wir beide haben so gesehen ja eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Ne? Also,
Überhaupt nicht. Also das ist ja.
so. Und du hast dein Unternehmen, ihr habt eure Unternehmung, ich habe meine, aber trotzdem sind wir auf einer Wellenlänge. Wir machen ja einen Podcast, wir tauschen uns aus, wir sprechen miteinander. Und selbst wenn du Leute hast, Partner, die mich anrufen und eine Frage haben, ich helfe, das ist gar kein Problem, ohne immer irgendwie was dafür zu haben. Es ist halt einfach diese Maklergemeinschaft. Dieses Ganze, was dahinter steckt, wir haben uns ja auch persönlich schon kennengelernt und so. Also, wir haben ja so gesehen nichts voneinander, aber trotzdem macht man das halt gerne und ich bin auch gerne jederzeit bereit, das immer zu unterstützen. Ich denke, du bist auch bereit, mich zu unterstützen, wenn ich dich frage. Und das kann man auch außerhalb, dass man hat eigene Unternehmen. Verstehst du? Ich muss jetzt nicht nur, weil ich DVG bin, immer Ergo meiden oder andersrum. Diese Probleme haben wir nicht. Wir können immer offen miteinander kommunizieren. Ganz einfach. Jeder weiß, ich weiß, du machst einen guten Job, du weißt, ich mache einen guten Job. Wir akzeptieren uns, wir sprechen miteinander und gut ist.
Das Ding ist, was viele hier wahrscheinlich sehr, sehr absurd finden oder sich das nicht vorstellen können, ist, man kann auch miteinander sprechen und sich gegenseitig helfen, ohne Geld aneinander zu verdienen. Es
Ja.
gibt auch
Echt?
andere Dinge wie Wertschätzung, es gibt auch andere Dinge wie eine gewisse Art von Freundschaft, wie einfach Sympathie und Support, wo man sich in Erfahrungen austauschen kann und wo man einfach gegenseitig vielleicht auch mal was gut beieinander hat. Und das ist auch viel wert. Und das ist nicht nur der Euro oder der Rubel, der rollt, der einen Wert hat, sondern auch andere Erfahrungswerte. Und Leute, glaubt mir eine Sache. Ihr werdet, wenn ihr das ernst meint in dieser Branche, noch ein paar Jahre in dieser Branche sein. Osman ist schon seit wie lang? 11 Jahren dabei?
Mit 21, 12 Jahre.
12 Jahre, ne? Und das werden wahrscheinlich noch ein paar Jährchen bleiben. wo dein Unternehmen in dieser Branche bestehen wird. Mhm. Für euch alle, gerade wenn ihr jung seid, ihr habt noch 15, 20, 30, vielleicht 40 Jahre in der Branche vor euch, glaub mir, es ist sinnvoll, Freunde zu haben. Es ist sinnvoll, ja, Leute zu haben, mit denen man sich austauschen kann. Es ist sehr sinnvoll, Leute zu haben, die einem den Rücken decken kommen, wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft oder wenn man mal nicht weiter weiß. Deswegen baut euch ein Netzwerk auf, holt euch Verbindungen, wo ihr könnt. Und wie es immer im Strukturvertrieb gesagt wurde, Kontakt erschadet nur demjenigen, der sie nicht hat.
Ja, Inspiration holen. Inspiration holen.
Genau. Gut, Osman, ich würde sagen, wir lassen das Ganze jetzt hier zu Ende kommen. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Leute, solltet ihr mehr von Osman wollen, geht bitte in die Shownotes, geht auf sein Instagram-Profil, schreibt ihn an. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode wieder. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.